ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit.
Für Leben in guter Gemeinschaft.
Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um.
Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder.
Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung.
Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen.
Jetzt ist an. Guten Morgen.
Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen.
Alle gesund, mehr oder weniger?
Ja, ich war ja in der Natur.
Das heißt, du kommst krank zurück?
Nee, ich bin gesund, also genau.
Gut, also wir haben einen Kommentar bekommen von Alexander. Nee, Alex. Und der hat uns geschrieben, erstmal, dass er halt keinen Kontakt zum Wahllokal Ost hatte und deswegen hier zum Einmischen-Podcast die E-Mail benutzt hat. Grundsätzlich fand ich es gut, dass ihr euch gestritten habt. Zwei Nachträge dazu und ein Kritikpunkt. Erstens, es ist auch problematisch, den Religionsunterricht komplett den Glaubensgemeinschaften zu überlassen, da der Staat auch eine Kontrollfunktion gegenüber Religion hat. Wer kann gewährleisten, dass Eltern dann ihre Kinder nicht zu fundamentalistischen, freien Evangelien, Islamisten oder ultraorthodoxen Rabbis in den Abendkurs schicken, ohne dass dazu ein Gegenangebot geschaffen wird? Ich lese mal weiter vor und dann könnt ihr, wenn ihr was sagen wollt, was sagen. Zweitens, natürlich muss man die Schuldenbremse einhalten, wenn sie in der Verfassung steht. Bei einem nicht gedeckten Haushalt kann einen die Opposition vom Landesverfassungsgericht verklagen. Das kann den Haushaltsentwurf zur Überarbeitung an die Regierung zurückschicken. So mehrmals in NRW geschehen, was den produktiven Strukturwandel massiv gebremst hat. Und drittens, ich fand dein Diskussionsverhalten, Jenny, sehr destruktiv. Wenn ihr zu wenig Zeit habt, dann lasst es entweder oder nehmt euch mehr Zeit oder diskutiert nicht alles. Aber das Bundeswehr an Schulen-Thema mit, finde ich, Kacke abzuhaken, fand ich schon befremdlich. Damit war jede Diskussion im Keim erstickt. Dreist fand ich dann aber, dass du genau in dem Punkt mehrmals polemisch nachgetreten hast, beispielsweise beim Thema Schutz von Menschen im öffentlichen Dienst, den Linke eine Dissonanz zu unterstellen, weil sie ja Bundeswehroffiziere hassen würden, war einfach plump. Viele Grüße, schönes Wochenende, Alex. Ja, dass ich das kacke finde, wenn man die Bundeswehr nicht an die Schulen lässt, aus mehreren Gründen, habe ich in anderen Folgen und Podcasts schon erläutert und Frank weiß da Bescheid und will immer nicht, dass ich darüber noch ewig lange aushole. Deswegen habe ich das kurz und knapp gemacht. Aber ja, du hast recht, ich muss nicht nachtreten.
Wie kannst du aber. Also, mein Gott. Also,
das ja, ist ein Gespräch. Ja, es macht es aber also, blöd, wenn derjenige, der ja zuhört, nicht meine Meinung zum Thema Bundeswehr an Schulen kennt.
Aber das ist immer, das ist so ein Meinungsthema. Meinung ist Meinung und da kannst du, also, das wirst du nicht ändern. Es gibt, also zumindest nicht, also die Erwartung innerhalb eines relativ kurzen Podcasts, dass man eine Meinungsänderung sozusagen beim anderen bewirkt. Man kann Argumente austauschen, aber irgendwann, wie gesagt, also dreht man sich dann irgendwie im Kreis. Das ist das eine. Und das andere, mit diesen Religionsgemeinschaften, ja, also was soll das heißen? Also, dass man dann also als Staat sozusagen das dann nochmal organisiert, also
es gibt halt einen Lehrplan, der an die Religionslehrer ausgegeben wird und da stehen dann halt gewisse Dinge drin, die auch außerhalb der eigenen Religion sind, so Grundlagenphilosophie, andere Weltreligion, eben das, was auch im Ethikunterricht drankommen würde und das fällt dann halt komplett weg, wenn du quasi keinen Religionsunterricht mehr in dieser Form an den Schulen anbietest, sondern denen sagst, die sollen das halt in ihrer Freizeit machen, weil dann kann auch der Inhalt komplett frei entschieden werden.
Nö, der Inhalt würde ja dann im Ethikunterricht stattfinden. Also so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Also
Ja,
und das,
darum geht
also
es aber gerade nicht. Es geht darum, was dann in den, wie er es genannt hat, Abendkursen passiert. Also, dass du dann Philosophie in einem anderen Unterricht auch mitbekommst, ist ja in Ordnung. Aber wenn du halt in deinen Abendkursen drauf getrimmt wirst, dass dir das am Arsch vorbeigehen soll, dann geht dir das halt im Zweifelsfall am Arsch vorbei und dann hast du auch gewonnen.
ja, aber das ist so ein Versuch, etwas, also wie soll ich sagen, also das kannst du nie verhindern. Du kannst in einem ganz normalen Sportclub, wo es um Vordergrund, um Ringen und oder Judo oder sowas geht, kannst du zum nationalsozialistischen Kampfsportler ausgebildet werden und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, wo ich sage, da wird etwas versucht, an einer Stelle abzugeben. Oder also wird versucht, an einer Stelle sozusagen Kontrolle auszuüben oder mindestens vorzuspiegeln, wo sie effektiv unmöglich ist. Du kannst halt nicht in die Köpfe reingucken. Und dann kannst
Naja,
du, und
aber
das ist ja.
Kampfsport ist doch jetzt wieder nicht ein Beispiel, was dem entspricht. Weil
Nee,
Kampfsport
also
ist
es.
doch jetzt, nee, also du hast ja eine allgemeine Sportausbildung im Unterricht. Ein Kampfsport ist dann halt, wenn du nochmal extra Interesse hast, dann gehst du halt dahin. Genauso könntest du halt einen Religionsunterricht haben oder einen Ethikunterricht oder das, was die Grünen nachher, was wir nachher im Wahlprogramm finden werden. Das halt eine allgemeine Ausbildung ist, die ein bisschen von der Schule auch lehrplantechnisch gestaltet wird. Und das dann halt, wenn die Leute sich in ihrer Freizeit noch extra damit beschäftigen werden und wollen, kann sie es eh nie aufhalten. Aber sollte halt diese Grundlagenvermittlung sollte vielleicht in der Schule stattfinden und nicht bei der Grundlagenvermittlung, dass du schon an weiß ich wen gerätst und dass du halt keinen ausgewogenen Lehrplan hast, sondern einen, der halt von einem Religionsangestellten, will ich jetzt mal sagen, gemacht wird, der ja auch eine eigene Agenda hat. Also der will halt nicht, dass du schon von
Ja,
der Firmung
naja.
abhaust, sondern der will dich halt möglichst behalten. Also ist ihm wichtig, dass du auf jeden Fall seiner Meinung am Ende bist. Und da finde ich halt, also ich finde es halt besser, wenn du sagst, es findet in einem Schulumfeld statt, wo du über den Lehrplan einen gewissen Einfluss drauf hast und wo du halt möglichst, ja, auch viele Leute dabei hast. Also wenn du halt einzeln zu so einer Veranstaltung gehst, ist halt was anderes, als wenn der das von der Klasse sagt, weil dann gegen den Lehrer aussprechen, wenn er halt Mist erzählt, ist halt deutlich leichter, wenn viele Leute da sind, die dich dann vielleicht auch noch unterstützen.
Nee, mir ging es um dieses Argument im Sinne von, also man muss ja da, also man muss es ja irgendwie als Staat unter Kontrolle haben. Nee, hast du eben nicht. Du hast den Bürger nie unter Kontrolle und da kannst du dann irgendwelche Sachen da aufbauen und sagen, also das muss jetzt unbedingt in der Schule stattfinden, du wirst es nie verhindern. Und weil man es nicht verhindern kann, weil es effektiv nicht geht, muss man halt mal anders drüber nachdenken. Und da gibt es ja, also zufälligerweise habe ich gestern im Zug bei jemandem was mitlesen können, wo es genau um diese Frage ging. Also wir haben jetzt hier irgendwie, also da ging es um so islamischen Religionsunterricht und da ging es um die Frage, wie machen wir das denn, wenn wir jetzt keine aus Radikalen aus dem Ausland sozusagen diesen Unterricht überlassen wollen. Ging es genau um diese Frage. Und da war eben nicht die Antwort, also wir müssen jetzt hier nochmal sozusagen in dem Sinne Kontrolle ausüben, sondern wir müssen diese Religionslehrer sozusagen hier vor Ort ausbilden, in unser Wertegerüst, ne, also FDGO einbinden und so weiter und so fort. So. Und das garantiert am Ende zwar immer noch nicht, dass es nicht radikal ist, aber das sind genau diese Probleme. Und wie gesagt, also im ersten Schuss gehört aus meiner Sicht mal dazu, dass man sagt, also ich kann es als Staat, egal an welcher Stelle, ich kann es nicht garantieren. So. Und damit kann man auch diese ganzen, also ich muss jetzt sozusagen versuchen, da Kontrolle auszuüben, das ist alles zum Scheitern verurteilt, weil du es eben nicht. Du kannst die Menschen, außer in einer Diktatur, ne, und auch selbst noch nicht mal dort, kannst du sie eben nicht sozusagen steuern, ja. Und deswegen ist dieses Argument, also wir müssen da irgendwie, und das muss, damit wir es unter Kontrolle haben, nee, wir haben es eben nicht unter Kontrolle. Du hast es unter keinen Umständen unter Kontrolle, nicht mal unter den Umständen einer Diktatur. Und deswegen ist es auch so ein, aus meiner Sicht, ein seltsames Argument, da irgendwie zu sagen, wir müssen das unter Kontrolle haben. Geht ja nicht. Also, so sehe ich das zumindest.
Ja, du hast ja recht.
Natürlich habe ich recht. Alles andere würde mich überraschen. Nee, also
ich finde es bei der Religion halt schwierig und es ist kontrovers. Und klar möchten Leute, dass gerne irgendwie der Staat drauf guckt, aber ist halt Religion. Und mir war nur wichtig zu sagen, ich finde es halt ungerecht gegenüber Schülern, die sich dazu entscheiden oder von der Familie aus noch Religionsunterricht zu machen. In der Schule noch den Ethikunterricht extra zu machen, wo ja dann auch viel Religion behandelt wird.
Das ist ja das nächste, Religionsfreiheit ist im Grundgesetz erst ab 14 Jahren. Das heißt, vorher wirst du von deinen Eltern
gezwungen,
dazu bewegt, den Religionsunterricht außerhalb deiner Schulzeiten mitzunehmen. Das kann ja dann irgendwie nicht die Lösung sein, wenn es dann eben doch nicht auf freiwilliger Basis ist.
Ich würde es gut finden, wenn der Staat sich mehr darum kümmern würde, zu gucken, wer macht denn den Religionsunterricht, ja? Ich meine, es gibt genug Probleme auch mit Evangelikalen, Freikirchen und sowas alles, auch in Brandenburg, wo nicht richtig hingeguckt wird und wo man gar nicht weiß, was wird den Schülern da im Religionsunterricht beigebracht. Aber da hat ja Frank schon gesagt, kontrollieren kann man das nie. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, beim Thema Religion traut sich halt keiner so richtig ran, weil der Backlash politisch nicht auszuhalten wäre. Weil es ist halt Religion und das ist emotional so aufgeladen.
Naja, also genau, also deswegen, ich verstehe das, also dass man, weil halt die Leute da so unterschiedlich involviert sind in diese ganze Sache, wird man da nie zu einem, in dem Sinne sozusagen für alle akzeptierten und so weiter kommen. Und es gibt halt so gewisse Sachen, wo man sagt, also ich würde es besser finden und so weiter. Aber das ist halt immer so mit diesen Diskussionen, also die kann man endlos und so weiter. Man wird den anderen nie überzeugen, weil es halt noch x-tausend Randbedingungen gibt, die eben verhindern, dass man sozusagen zum einen oder zum anderen das dann sozusagen überzeugen kann. Ne? Also deswegen. Also
und wir wollen ja auch keinen Staat, der absolute Kontrolle ausüben möchte oder kann.
Genau, also noch dazu, es geht ja nicht. Also es ist ja tatsächlich unmöglich. Also nicht mal in so einem Land wie China, also was ja nur tatsächlich nahezu alles, jeden Lebensbereich ausleuchten kann und eben auch soziale Kontrolle da ausübt. Da gibt es eben diese, wie heißen die, Falun Gong und solche komischen Sekten und so weiter. Die
Uiguren werden in Umerziehungslager gesteckt.
Genau, also.
Das wird schon wieder eine Grundsatzdebatte, können wir weitergehen.
Ja, genau. Ja. Also deswegen, also, ja, Punkt.
Zu dem zweiten Punkt weiß ich nicht, was er mit meint. Also ich glaube, ich habe wortwörtlich gesagt, wenn man eben den Buchstaben des Gesetzes entsprechen muss, dann kann man die Schuldentilgung eben auf ein Mindestmaß reduzieren und hat darüber trotzdem Freibetrag. Also hat man ja trotzdem Schulden getilgt. Und wie hoch jetzt die Schuldentilgung ist, ob das jetzt 1 Million ist oder ob das 1 Euro ist, weiß ich nicht, ob das so im Gesetz festgeschrieben ist. Aber man kann zumindest zu diesem Mindestmaß runtergehen.
Na, ich weiß ja auch nicht, wie das geregelt ist im Vergleich zu der Landesverfassung in NRW, ob du tatsächlich bei übermäßigen Schulden oder Ausgaben die Landesregierung in Thüringen einfach so mal anzeigen kannst vor dem Landesverfassungsgericht oder anklagen kannst. Dazu bin ich zu wenig verfassungsrechtlich involviert.
Machen kann man alles. Es ist die Frage, ob es dann am Ende zum Erfolg führt. Also ja, also
und wenn in NRW das den Strukturwandel blockiert hat, dann würde ich aber der Opposition mal in den Arsch treten und nicht der Regierung. Also denn ja, genau, die Schuldenbremse war ja halt das Problem.
Ja genau, unser Argument war halt, dass die Schuldenbremse eigentlich nicht die richtige Politik ist und nicht, dass man die brechen soll, sondern dass man halt die Gesetzesgrundlage ändern soll. Ja. Von daher finde ich, weiß nicht, was der Kommentar mir jetzt sagen soll. Aber er kann ja gerne nochmal schreiben, weil ich habe irgendwie nicht verstanden, worauf er hinaus will. weil das, was er schreibt, habe ich, glaube ich, genau so auch gesagt. Also, dass man sich halt an das Gesetz halten muss, aber vielleicht halt so auslegt, dass es nicht ganz so schlimm wird.
Okay. Genau. Man muss die Regeln kennen und dann interpretieren. So ist es richtig.
Genau das.
Wir sagen ja nicht, hier, Schuldenbremse weg und dann go wild, kauft euch goldene Kloschüsseln oder so. Das war ja nicht.
Aber warum nicht?
Weil sie dann geklaut werden.
So, Turing-Monitor.
Jo. Wir sind endlich dazu gekommen. Du willst uns was zum Zustand der Thüringer erzählen?
Philipp.
Nee, Frank.
Was, ich?
Ich. Na nee, klar, die Absprache war, ich gucke mir die ganzen Wahlprogramme an und ihr kümmert euch um Thüringen-Monitor und so.
Alles klar. Also, es gibt einen Thüringen-Monitor. Wie ich gelernt habe, ist das zumindest behauptet worden, dass es in Thüringen erfunden wurde.
Ja, das würden die Sachsen wahrscheinlich auch behaupten.
Sachsen-Monitor. Also dieses Konzept dieser Monitore. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also, aber wie gesagt, Thüringen-Monitor bedeutet im Grunde genommen, man hat so eine Befragung gemacht, um irgendwie festzustellen, was ist überhaupt im Land los, was denken die Menschen. Ist der letzte Thüringen-Monitor von 2018. Und soweit ich mich jetzt spontan erinnere, wird das alle 2 Jahre gemacht. Also wird immer mal so rumgefragt, was ist jetzt hier eigentlich los? Und zwar geht es so ein bisschen um Leben in Thüringen, also sozioökonomische und demografische Entwicklung. Das ist ein Themenkomplex. Dann Einstellung, Wahrnehmung und Bewertung der Heimat Thüringen. Und dann geht es nochmal um Demokratie. Das ist so organisiert, diese ganze Thüringen-Monitor-Geschichte, dass es immer jedes Jahr gibt es so ein spezielles Thema halt. Und in dem letzten Jahr war es nur offensichtlich Heimat. Und da kommen eben so dieses, was bedeutet eigentlich Heimat? Also ist das, was wir vorfinden. Und wenn man sich das jetzt mal zusammenfasst, dann wird eben, sag ich mal, schon festgestellt, dass Bevölkerungsrückgang haben wir auf der einen Seite und das ist das eine und sozusagen je weniger Menschen es gibt, also umso wichtiger ist den befragt, was auch immer sie unter diesem komischen Begriff verstehen, Heimat. Also hier schreiben, wird eben berichtet, also 96% der Befragten ist Heimat eher wichtig oder sehr wichtig. Also,
ja, aber an der Stelle möchte ich noch einhaken. Ne? Es gab natürlich auch die Frage, was für die Menschen persönlich Heimat ist.
Genau, und aus dieser Antwort, da fächert sich ja dann alles Mögliche auf. Ne? Also
ich wollte jetzt noch sagen, bevor...
Ja?
Weil ja manche auch ein Problem mit dem Thema, also mit dem Begriff Heimat haben. Und die Thüringer sagen, dass Heimat zu 41% bedeutet, der konkrete Ort, Region oder die Landesnennung. Also Thüringen ist ihre Heimat, weil da leben sie auch. 36% sagen auch, Heimat ist das, wo ich lebe, mich geborgen, wohlfühle und zu Hause bin. Und 15% sagen, Heimat ist Familie und Freunde, beziehungsweise wo diese leben. Und nur 7% sagen, Heimat hat damit zu tun, wo man geboren und aufgewachsen ist. Also Heimat ist nicht zwangsweise irgendwas von wegen, da bin ich oder ich bin Deutscher und das ist meine Heimat und ich bin da geboren und deswegen. Sondern Heimat ist für die meisten Menschen halt was ganz anderes, auf viel untereben Ebene.
Genau.
Ich glaube, da lügst du dir ein bisschen in die Tasche, weil wenn du halt eins von 5 Dingen nennen musst, dann nimmst du halt das, was dir am ehesten gefällt. Das heißt aber nicht, dass du auch diesen Aspekt, wo bin ich geboren, nicht als zweites genannt hättest, wenn es denn möglich gewesen wäre. Jetzt mal nur als,
Kritiker.
Ja, aber um ehrlich zu sein, das ist hier nicht aufgeführt. Dann musst du mir halt auch zeigen, Wo genau?
Ja, wie gesagt, du darfst halt nur eins nennen.
Ja, aber um halt ehrlich zu sein, wenn die Leute sagen, für mich ist Heimat, wenn die Leute sagen, für mich ist Heimat der konkrete Ort, wo ich wohne, die Region, die Stadt, das Dorf oder wo ich mich zu Hause und geborgen fühle. Und wenn sie nicht sofort sagen, da wo man geboren ist, dann ist das schon aussagekräftig, Philipp.
Ja, genau. Also hier gab es irgendwie so eine.
Also wenn halt auch eine der Antwortmöglichkeiten ist Familie und Freunde, das ist halt was, also.
Ja, man kann aber natürlich auch Heimat als nationalistische Sache
interpretieren.
Genau, also letztendlich, ja, also gibt es ja x Herangehensweisen, also genau, also offensichtlich ist es nun so, also man hat da nochmal nachgeboten, hat gefragt, also im Übrigen, wie ist es eigentlich, ich sag dir Heimat und woran denkst du als erstes? So, und dann kam eben tatsächlich raus, dass also sozusagen die geografische Bedeutung oder das Geografische tatsächlich, sag ich mal, einen hohen Stellenwert hat. Und danach kam sozusagen das, was das soziale Umfeld betrifft, also Familie, Schrägstrich, Freunde. Und dann eben sozusagen in dritter Abstufung dann das Zeitliche, also sozusagen, ich verbinde damit irgendwas in meiner Kindheit oder Jugend oder wie auch immer, also dort, wo ich aufgewachsen bin. Genau, also das ist schon interessant, also dass es offensichtlich so ist, dass es doch eher zumindest im ersten Ansatz sozusagen intuitiv geografisch irgendwie kodiert ist. Genau, also ja, und diese, sage ich mal, genau, und dann, was ich noch so interessant fand, dass man tatsächlich nochmal gefragt hat, also fühlen Sie sich in erster Linie als Thüringer, als Ostdeutscher, als Deutscher oder als Europäer? Also ich muss da ehrlich sagen, also wenn ich so eine Frage stelle, ich müsste dann antworten, es kommt darauf an, wie, also, ne, also worum es geht sozusagen in dem konkreten Kontext jetzt gerade. Ne? Also ich hätte die Frage wahrscheinlich gar nicht so beantworten können. Da fand ich irgendwie.
Ja, genau. Also ich finde halt, also die Fragestellung finde ich in dem Ding komplett komisch. Also wie gesagt, es war keine Kritik an dir, Jenny, vorhin, sondern es ist halt die Fragestellung, wenn du eins von fünf Dingen nennen musst, dann heißt das halt nicht, dass du mit den anderen vier nicht auch übereinstimmen würdest, wenn du es denn nennen dürftest. Ich finde so dieses Konkurrierende bei diesen Fragestellungen finde ich halt komisch. Also genauso hier, ob ich mich halt jetzt als Europäer, als Deutscher oder Thüringer fühle oder von mir aus auch als ein Bewohner meines konkreten Heimatortes, das steht halt nicht in Konkurrenz. Du kannst halt mehreres gleichzeitig sein. Und das wird halt nicht abgebildet durch die Fragestellung. Deswegen,
ja, natürlich kannst du mehreres gleichzeitig sein, aber die
Sache aber es mit wird dem, halt nicht so abgefragt.
Ja, der Thüringen-Monitor, aber oder so eine Monitore so generell fragen halt dann nach der ersten Sache, die dir dann halt wichtig ist.
Ja, aber selbst das ist...
Du staffelst es halt ja auch ab nach Wichtigkeit zu jeder einzelnen Frage. Und daraus machen Soziologen natürlich irgendwelche Interpretationen. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht unbedingt Europäer bist, wenn du sagst, du siehst dich in erster Linie als Thüringer. Man kann natürlich auch jetzt so sagen, okay, die Fragestellung vom Thüringen-Monitor ist halt doof und
ja,
aber ich finde es schon interessant, dass die Leute sagen, wir fühlen uns halt hauptsächlich als Thüringer. Und ich kann das, um ehrlich zu sein, auch ziemlich nachvollziehen, weil die meisten, die in Thüringen dann auch leben, die sagen ja, hier ist halt mein Bundesland und hier lebe ich und das ist meine Region. Und das ist für mich halt eher wichtig, als zum Beispiel Deutscher oder Ostdeutscher oder Europäer zu sein. Und um ehrlich zu sein, ich glaube auch, dass das sieht man auch an Spanien. Viele sehen sich eher regional mehr identifiziert als so auf nationaler oder auf noch höherer Ebene. Ich weiß, dass viele...
Sprichst du jetzt
viele,
auf dieses Unabhängigkeitsdings von Katalonien an? Weil dann wäre ja die Äquivalenz dazu nicht Thüringen, sondern Ostdeutschland. Also eine benachteiligte Region, die sich halt aus mehreren Bundesländern zusammensetzt. Dann bist du halt Ostdeutschland quasi da stärker genannt werden und nicht Thüringen. Weil Katalonien ist halt auch nicht nur ein Regierungsbezirk, sondern sind halt mehrere.
Ja, für mich ist das ein Bundesland in Spanien.
Ja, worauf ich, also ich war ja diese Woche sozusagen dienstlich, ich war dienstlich in Helsinki und da waren halt Leute aus, logischerweise aus Finnland, wir hatten polnische Kollegen, hatten wir da, dann die Kollegen aus Chicago und so weiter und so fort. wenn mich dort jemand gefragt hätte, dann wäre sofort in meinem Kopf gewesen, also ich bin jetzt hier sozusagen, ich nehme mich jetzt hier als Europäer wahr, ja. An einem anderen Ort, ja, ist das vielleicht nochmal ganz anders. Deswegen sage ich, also die Frage, also die Antwort auf diese Frage, was bist du, hängt tatsächlich also auch von dem ab, wo sie gestellt wird. Und das sieht man jetzt hier dummerweise nicht, ne? Also, aber lange Rede, kurzer Sinn, also ja.
Ja, dann warten wir halt mal, bis ein Europa-Monitor kommt und dann kann ja sein, dass sich 90% der Europäer als Europäer sehen. Jetzt heißt das Ding natürlich Thüringen-Monitor und vielleicht ist das Framing allein schon deswegen vorgegeben. Aber ich würde ja, trotzdem gesagt, sagen, und mit der Behauptung bin ich, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster gelehnt, wenn du jetzt nach Thüringen fährst und die Thüringer außerhalb der Stadt fragst, also nicht irgendwo in der Stadt, in einer progressiven Ecke von einer Stadt, dann würden die eher sagen, ja, ich fühle mich als Thüringer.
Ja, die sind halt auch nie auf Dienstreise in Helsinki.
Ja,
also,
eben.
Würde das ich
geht, es geht um die allgemeine Lebensrealität hier.
Nee, also ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist sozusagen, also die Frage, also ich finde sie mindestens seltsam irgendwie und je nachdem, wo man sich tatsächlich auch geistig befindet, wird man sie auch ein oder dasselbe Individuum unterschiedlich beantworten. Aber gut, was mir vielleicht, Philipp, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich verstehe halt nicht, was man aus der Frage rausziehen will, wenn man die so stellt. Aber macht ruhig weiter.
Ja, keiner. Genau, also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen sozusagen weg von dieser Identitätsfrage ist nochmal irgendwie so gefragt worden, wie ist denn das eigentlich? Wie blickst du als Mensch, der in Thüringen lebt, auf die Bedingungen in deiner Umwelt, die du da vorfindest, also Stichwort Lebensbedingungen, Umwelt, Bildung, Freizeit und Kultur und Berufsaussichten. Und da ging es eben auch, also wenn man jetzt nochmal auf die Lebensbedingungen in allgemein, dann wird eben tatsächlich eben festgestellt, oder sie sagen von sich selber, also es ist eher gut, ne? Einige, also was ist einige, fast ein Drittel oder ja, so ein bisschen mehr als ein Viertel besser gesagt, sagt, also es ist sogar sehr gut. Also in dem Sinne sozusagen so vom Allgemeinen her sagt man, also mir geht's gut, oder vielleicht sollte man es auch anders, mir geht's nicht schlecht, vielleicht ist das auch eher so die Interpretation, die man da rausziehen musste. Von den Umweltbedingungen, also im Sinne von, ich gucke jetzt hier in meinen Thüringer Wald hinein und was finde ich dort vor, gefühlsmäßig, dann ist das ähnlich. Interessant ist dann, wenn man dann sozusagen auf so Beruf, also im Sinne von Geld verdienen, da sieht es ja schon wieder ein bisschen anders aus. Also da ist knapp, also sozusagen, da ist dann nicht mehr so diese überwältigende Mehrheit von jenseits der 80% der Meinung, also alles toll, sondern da sagt eher so die Hälfte sagt, naja gut, passt schon, ne?
Könnte besser sein, aber passt schon.
Und so ein bisschen was 10%, also 12% genau zu sein, sagt, ja, ist alles, finde ich toll. Und 40% sagen, naja, also ich habe, passt da überhaupt nichts, ne? Also das ist interessant, also, und ich glaube, das ist das, der Philipp hat das schon mal erwähnt, was dann die Leute aus dem Land treibt, also Stichwort Pendeln in Westen zum Beispiel, ne? Also und das sind ja so Sachen, wo ich sag mal so, also als Landesregierung, da kannst du halt schlecht so auf dieses Berufsthema eingehen, ne? Also du kannst jetzt natürlich jetzt irgendwelche Beschäftigungsprogramme hochfahren, aber das ist halt, sag ich mal, als Landesregierung
schwierig.
Und an dem Rest, wo man sagt, also wo kann man denn da reingrätschen als Landesregierung, wo kann ich Geld ausgeben, um irgendwie was zu bewirken, da sieht es ja zumindest gefühlsmäßig gut aus, ne? Also das ist eigentlich so das Interessante für mich jetzt, ne? Also wenn man da jetzt mal so drauf gucken wollen würde.
Na, du kannst halt bloß hoffen, dass du die entsprechenden Bedingungen schaffst, dass sich auch irgendwie Arbeitgeber ansiedeln. Ja, aber dann sind wir wieder mit dem Problem Niedriglohnarbeit in Ostdeutschland. Und da ist ja vor allem Sachsen eher das Niedriglohnland.
Ja, genau.
Also aber das ist so ein generelles Problem in Ostdeutschland, dass du halt Ich habe da einen Artikel letztens gelesen zur Feier 30 Jahre Wiedervereinigung. Und da ging es darum, wie aus Westdeutschland Industrie abgeworben wurde nach Sachsen zum Beispiel. Und in Sachsen haben die Leute dann weniger verdient und die Firma hat da dann produziert. Und das hat dann den Arbeitgeber im Westen aus der Region abgezogen und entsprechende Folgen für die Region im Westen gehabt.
Naja, also
Konkurrenz innerhalb der Bundesländer ist auch da sehr problematisch und nicht gut für irgendjemanden.
Das gibt es halt auch, also ich habe konkrete Beispiele beobachtet, wo tatsächlich der Arbeitsplatz in Ostdeutschland weggefallen ist, dann sind die Leute nach Westdeutschland gependelt, um dann dort ihren Arbeitsplatz zu demontieren und in Polen wieder aufbauen zu lassen. Also das ist halt so wie heißt denn das? Sozusagen die Konkurrenz nach unten, also, ne?
Aber die Landesregierung kann da echt wenig tun.
Ja, genau, also das ist halt irgendwie so ein, genau, wenn man jetzt noch mal ein bisschen sozusagen reinguckt, wo leben denn die Menschen und wie schätzen sie das dann dort ein? Also hat man dann nochmal gefragt, also innerstädtischer Bereich, ich wohne in einer Stadtrandlage, ich wohne in einer Plattenbausiedlung oder in einem Dorf oder in einem Außenbereich. Und da kann man sehen, also dass es so über diese, sag ich mal, der Unterschied zwischen Innenstadt und Dorf, der ist gar nicht so groß. Also das ist dann tatsächlich, man kann schon sagen, also dass sozusagen über die verschiedenen, wie heißt denn das eigentlich, Wohnlagen oder sowas, ne, wahrscheinlich, dass sich das da gar nicht so großartig unterscheidet. Also das, was man immer so unterstellt oder was ich mir so gedacht habe, also im Dorf ist man eher sozusagen depressiv und wünscht sich woanders zu sein, das stimmt ja gar nicht, ne? Also man müsste jetzt vielleicht nochmal fragen, wer wohnt denn da auf dem Dorf? Ne? Nee, ich hatte das ist so mein ganz persönliches Gefühl, also dass man auf dem Dorf irgendwie ich habe mir die Frage folgendermaßen beantwortet, also die Frage war, warum ziehen die Menschen vom Dorf auf die Stadt, naja, weil es auf dem Dorf im Vergleich zur Stadt schlechter ist. So. Und deswegen konnte ich mir ganz schlecht irgendwie vorstellen, dass man dass es auf dem Dorf sozusagen, dass es dort Menschen gibt, die toll sind. Aber vielleicht muss man es anders denken, so nach dem Motto, wer jetzt noch auf dem Dorf ist, der findet es auch toll und möchte dort gerne so leben, wie man dort lebt. Mit all den Einschränkungen, die ich dort vielleicht sehen würde, gibt es vielleicht andere tolle Sachen, die ich jetzt sozusagen noch gar nicht kennengelernt habe, die dann so ein Dorf attraktiv machen. Also deswegen war so meine Überraschung. Ich dachte, wie kann jetzt das sein? Also, dass das sozusagen trotzdem über die Wohnlagen so, also dass es gar keinen Einfluss hat in dem Sinne, ne? Also im Sinne von total messbar, ne? Also selbst die...
Wundert dich das wirklich? Also das ist als Argument schon lange bekannt, dass man halt sagt, zu mir geht es ja eigentlich gut, aber im Allgemeinen ist es schlechter geworden, so dieses Gefühl, was halt vorherrscht. Also und wenn es dir persönlich ja aber eigentlich gut geht, dann spiegelt sich das halt genau in diesen Erhebungswerten wieder, oder?
Und das Dorfleben könnte besser sein, so was bestimmte Struktursachen angeht, aber das heißt ja nicht, dass du dann irgendwie depressiv und unglücklich bist.
Ja, nee, also ich habe ja selber mal auf dem Dorf gewohnt, wenn auch nicht sehr lang, aber aber für mich war das eher so ein, wie soll ich sagen, also ja, da bin ich vielleicht.
Es kommt ja auf den Grad der Partizipation an, den du hast im Dorfleben oder in deiner Nachbarschaft in der Stadt. Also du kannst dich ja auch in der Stadt depressiv fühlen, weil du keinen Anschluss irgendwie findest. Ich glaube, das kommt dann immer darauf an, ob du dich in der Gegend mit Freunden oder Familie gut aufgehoben fühlst, egal ob Dorf oder Stadt oder was auch immer.
Nee, also wie gesagt, ich fand das nur sozusagen, da bin ich wieder, und das wollte ich eigentlich nur zum Ausdruck, da bin ich sozusagen von meinen eigenen Vorurteilen, wie soll ich sagen, überrascht worden. Ne? Was ja auch gar nicht so schlecht ist, also muss ich mal sagen. Genau, und jetzt, weil wir haben ja so ein bisschen so ein Zukunftsthema, ne? Also im Sinne von, die Leute sterben weg und es ist alles nur noch sozusagen, die Leute werden weniger, weil sie weggehen, und dann werden sie nochmal weniger, weil sie wegsterben. Und die Zukunft ist eigentlich immer sozusagen, würde man jetzt erwarten, als ja zumindest nicht gut, ne? Ja, aufgefasst oder so, ne? Und da ist es tatsächlich aber so, dass, und das ist ja, dass so ja, 70%+, egal wo sie geografisch verortet sind, diese Menschen trotzdem sagen, ja nee, also in der Zukunft, also denke ich, sieht es gut, vielleicht sogar sehr gut aus. Also das ist interessant, also dass das trotzdem sozusagen noch, also so ein, also wenn ich das jetzt so durchlese und so so wahrnehme, dann könnte man eigentlich sagen, also Thüringen hat zumindest ein gutes Gefühl, was so diese Sachen angeht, also im Sinne von, wo befinde ich mich, bis auf dieses Beruf, also selbst bei den Berufen ist es noch, wo man sagt,
oder ja. Die Thüringer können sich gut selbst illusionieren. Also das ist halt das, da finde ich die Umfragenwerte nicht so spannend wie diese Auswertung, die sie halt selbst gemacht haben, wo sie halt geguckt haben, wie so dieses, die Zukunftsaussicht, die positive Zukunftsprognose denn nach Stadtkreisen und so aufgeteilt aussieht.
Ja.
Also du kannst ja halt immer selbst einreden, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist und besser werden kann, und deswegen gibt es halt bei so einer Umfrage vielleicht ein Ergebnis an, was halt nicht besonders
aussagekräftig genau, also
ist. Ja, aber das ist an sich auch schon aussagekräftig, wenn du als Befragter sagst, ja, ich persönlich sehe es jetzt vielleicht nicht so positiv, aber es kann ja nur besser werden. Weißt du, wenn die Leute so komplett hoffnungslos wären und sagen würden, ach, ist alles scheiße und es wird auch nicht besser, würde ich das viel schlimmer finden, als wenn die Thüringer sagen, es wird schon noch besser. Weil Hoffnungslosigkeit ist wirklich der allerschlimmste Zustand.
Naja, ich hab mir so überlegt, also wir reden ja auch über die Rentenrepublik, ne? Also das geht ja jetzt so langsam los. Dass das sozusagen sich, also dass das tatsächlich eben auch bemerkbar wird. Und jetzt habe ich mir überlegt, naja gut, also wenn ein Großteil der Menschen, sage ich mal, in Rente ist oder die Rente in, sage ich mal, greifbarer Nähe hat, dann hast du ja im Prinzip, dann ist ja,
die sind
dieses
auch
ganze, dann ist dieses wirtschaftliche Thema im Sinne von, habe ich morgen noch Arbeit im Sinne, oder also Arbeit im Sinne von Unterhalt, also kann ich mich unterhalten, geldmäßig, ist ja dann, sage ich mal, dauerhaft geklärt. Ne? Also da ist ja schon, sage ich mal, ein großer Bereich, der sozusagen bedrohlich werden könnte, ist ja damit sozusagen stumm geschaltet. Ne? Also da, aus dieser Ecke droht kein Ungemach. So verstehe ich das jetzt. Und der Philipp hat ein gutes, also nochmal einen guten Hinweis gegeben, wenn man sich das nämlich mal anguckt. Wo sind denn jetzt hier diese guten sozusagen Zukunftsaussichten? Also wo finden denn die Bewohner es besonders, also toll? Dann sind das eben Jena, ne? Also diese Universitäts- und Jenoptikstadt. Dann Weimar. In Weimar, gut, da fällt mir jetzt spontan eben die Weimarer Klassik ein.
Weimar
auch Universitätsstadt.
Ja. Und da gibt es auch eine Universität, genau.
Ist übrigens die einzige Stadt, also die einzige, sagen wir mal, bedeutende Stadt, ohne jetzt den Zehntausendern jetzt auf die Schlippe treten zu wollen, die einzige Stadt, die seit der Wende konstant gestiegen ist. Also alle anderen Städte haben nach der Wende erstmal einen schönen Einbruch von so 10% oder so gehabt und kommen so langsam Richtung das Niveau, was sie vor der Wende mal hatten. Und Weimar ist so ziemlich die einzige Stadt, die konstant gestiegen ist. Trotz Wende.
Das ist interessant. Genau. Und
also müsste ich jetzt mal überprüfen, wie das in Potsdam ist. Vielleicht liegt es ja an der Tatsache, dass es Universitätsstadt ist. In Potsdam.
Ja, aber das ist halt bei anderen Universitätsstädten eben nicht so gewesen. Also gerade bei Ilmenau, wo man sich denkt, das ist eine kleine Universitätsstadt, da werden jetzt, also da wird der Einbruch nicht so hoch sein, da ist er halt trotzdem nennenswert gewesen. Genauso bei Erfurt, genauso bei Jena. Die sind erstmal schön um, weiß nicht, 10% oder so weggesackt in den ersten Jahren nach der Wende. Und das ist halt in Weimar als wirklich einzige Stadt nicht passiert.
Interessant.
Naja, und auf der anderen Seite, also genau, also das wollte ich nochmal so erwähnen. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dort wo, also ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft, aber könnte ich mir so vorstellen, also dort wo sozusagen auch junge Menschen die noch einen Großteil ihrer Zukunft vor sich haben und die noch unbelastet von irgendeiner Vergangenheit sind, dass die vielleicht so dass eher das Gefühl haben, nee, also Zukunft, was soll passieren? Ne? Also,
ja, genau. Also du hast halt, wie gesagt, die Universitätsstädten, Jena, Weimar, Erfurt, Ilmkreis ist halt um Ilmenau drumherum unter anderem. Gotha hat, glaube ich, auch eine Fachhochschule und dann halt vor allem die Kreise, die nah an der Grenze sind. Also das Eichsfeld ist halt quasi, also es gehört quasi, ist besser nach Hessen angebunden als nach zum Rest Thürings wirklich. Das ist, ja. Und Schmalkalden-Meiningen ist so ganz im Südwesten, da bist du schnell Richtung Bayern, Richtung Hessen, sogar Baden-Württemberg, genauso Gotha bist du schnell weg. Das sind halt alle, die schnell weg können, sind halt zufrieden, weil sie zur Not auch auf Arbeit pendeln können und deswegen vielleicht besser dargestellt sind. Oder halt die Städte, wo eine Universität ist und die Städte, die halt im Aufschwung sind.
Naja, ja, und dann halt am anderen Ende, da sind halt so Orte wie Suhl, Sonneberg, da.
Also Suhl, die älteste Stadt Deutschlands.
Ja, Suhl, da war hier Waffenschmiede Suhl und aus die haben dann die Simson und so weiter. Also da ist viel, die Industrialisierung hat da stattgefunden. In Sonneberg, das, die hatten, also da gibt es jetzt auch noch so Spielzeug, aber das ist alles auf einem Niveau, sage ich mal, das ist jetzt, kann man jetzt nicht mehr, sage ich mal, industriell bedeutend oder sowas nennen. Ne? Also Gera, ich weiß gar nicht, was dort noch stattfindet. Also
Na, Sonneberg ist halt, also Sonneberg war früher direkt an der Grenze, an der Innerdeutschen, und das heißt, das wurde gezielt entvölkert von der Partei. Also du durftest da halt nicht hin, ohne dass du eine Erlaubnis haben, du durftest da nicht Arbeit suchen, ohne dass du eine Erlaubnis hattest. So die Leute, die, wo eine Gefahr bestand, dass sie halt Republikflucht begehen wollten, die wurden da halt alle weggescheucht. Und deswegen hast du halt eine Stadt, die irgendwie vor der Nachkriegszeit die größte in Südthüringen war, die dann halt nicht Bezirkshauptstadt von Südthüringen geworden ist, sondern das wurde dann halt Suhl. Und die wurde halt schon in der DDR-Zeit krass entvölkert. Das heißt, das ist kein Trend, der erst die letzten 30 Jahre nach der Wende eingesetzt hat, sondern in Sonneberg geht es mit den das steil bergab in der Entwicklungskurve, das ist halt schon seit 50er Jahren. Also es sind 70 Jahre, wo da halt wo da immer konsequent die Leute eher wegziehen. Da wundert sich halt, also, dass sie nach 70 Jahren Entvölkerung dann halt ganz am Ende landen. Und das ist ja auch das Problem, was Suhl hat. Also die wurden halt, die war halt nicht die größte Stadt in Südthüringen, aber halt eine, die relativ weit weg von der Grenze war und halbwegs zentral lag. Deswegen war das Bezirkshauptstadt und da haben sie eben die ganzen Leute dann rangekarrt, damit das halt eine große Bezirkshauptstadt wird, eben so halt aus Prestigegründen und damit sich das alles trägt und damit du genügend Leute für die Verwaltung hast und so weiter. Und das merkt man halt jetzt in Suhl ganz krass, dass die ganzen Leute, die hier halt hergekommen sind, weil sie hier Arbeit gefunden haben und weil halt gewollt wurde, dass sie hierher ziehen. Und dann wurden halt Plattenbausiedlungen auf dem Berg gebaut, die halt, ja, wo du halt wohnen kannst, aber was halt kein schönes Wohnen ist. Und das merkst du halt jetzt nach der Wende, dass dann halt alle wieder wegziehen, weil du kannst hier nicht toll leben. Und es ist halt keine große Stadt von der Industrie her. Du hast ja gesagt, so Simson-Werke, das, was wirklich noch Arbeitsplätze geschaffen hat, ist halt auch nach der Wende zusammengebrochen. Deswegen wundert es mich nicht, dass das hier die älteste Stadt Deutschlands ist, weil die wurde erst richtig krass aufgepumpt und dann ist mit der Wende alles gebrochen und jeder, der halt Arbeit gesucht hat oder eine Zukunftsperspektive gesucht hat oder einen Studienplatz gesucht hat, der ist dann halt einfach konsequent weg, weil es hier alles nicht gab. Und nur die Leute, die halt schon ewig hier wohnen und nicht mehr umziehen wollen, bleiben noch hier. Und selbst die ziehen teilweise weg, weil besonders schön wohnen kann man hier auch in Suhl, aber man kann halt auch in einer Plattensiedlung sein, das ist dann halt nicht so wünschenswert.
Kommst du aus Suhl?
Ja.
Du solltest mal mit Stefan Schulz reden. Für sein Talkradio. Für seine Rentnerrepublik.
Ich dachte, das macht er als Solo.
Ja, ich meine.
Ja, ich meine nur, ist glaube ich nicht so schlecht, wenn er noch ein paar Infos zum Thema Suhl bekommt. So aus im direkten Gespräch. Das ist sehr interessant, was du da erzählst.
Aha. Ja. Na, dann habe ich für nachher noch was.
Genau, also jetzt hatten wir ja schon so viel über die Demografie und die Frage, also im Moment, also welche Leute werden da überhaupt befragt und so weiter. Und jetzt haben sie hier nochmal eine Frage gestellt und so. und mal so die Entwicklung der Antworten über die Zeit nochmal verglichen oder dargestellt. Und die Frage, werden Sie sicher in Thüringen bleiben, wahrscheinlich hier bleiben, oder werden Sie wahrscheinlich oder sicher aus Thüringen fortziehen? Und da ist es tatsächlich so, und das ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so ein Effekt der Demografie, dass diejenigen, die weg wollen und dann tatsächlich auch weggehen, dass die immer weniger werden. Also prozentual, ne? Also absolut sowieso, weil schlichtweg weniger Leute da sind zum Weggehen.
Ja, und weil die weg wollen, auch schon weggegangen sind und dann nicht mehr gefragt werden können.
Genau, und das andere ist ja, das deckt sich so ein bisschen so, also das wäre jetzt so, hätte ich jetzt gedacht, okay, das könnte jetzt damit sein, wenn du Rentner bist, dann brauchst du wegen der Arbeit dich nicht mehr umziehen, ne? Also die sonstige Infrastruktur, also im Sinne von, also ich muss hier irgendwie einkaufen gehen und ich muss mal einen Arzt finden und so weiter, die gibt es ja deswegen trotzdem, wenn auch in einer möglicherweise anderen Qualität, aber sozusagen dieses Problem, was mit Geld verdienen verbunden ist, mit Unterhalt,
ja, das hast du ja dann nicht mehr, wenn du als Rentner.
Genau, und deswegen also würde ich jetzt auch sagen, dass die Entwicklung so in den letzten Jahren, so nach dem Motto, ja, ich bleib schon hier, ne, keine Angst, und dass das sozusagen immer mehr immer mehr, dieser Anteil immer größer wird, das würde ich mal so auf diesen Effekt so schieben, ohne dass ich es jetzt tatsächlich beweisen kann, aber. Wäre jetzt so mein Eindruck. Ja, nee, ich hatte jetzt gerade noch mal eine Frage gestellt, mal so kurz Interesse halber. Das heißt, in Suhl ist jetzt wirklich alles in dem Sinne weg. Ne? Also die, das hätte mich jetzt mal interessiert, also die Simson-Werke, klar, die sind geschlossen, aber
was hier noch alles war und weg ist, oder was willst du fragen?
Nee, also ist es tatsächlich eine deindustrialisierte und sonstige, also da gibt's, die Gebäude gibt's noch, aber ansonsten ist das echt nichts. Ist unvorstellbar.
So kann man das nicht sagen. Also, Simson war halt der größte Arbeitgeber. Das ist halt
ja, genau, ne?
Das Opelwerk, was du in Eisenach hast, was halt auch, weiß nicht, 5.000, 6.000 Arbeitsplätze hat oder sowas in der Art oder hatte nach der Wende. Und da hängen halt nicht nur diese paar tausend Arbeitsplätze dran, sondern es hängen halt auch immer die Zulieferer da dran und was halt alles so drumherum an Infrastruktur ist. Und wenn das halt wegbricht, brechen dir halt nicht nur die, weiß nicht wie viele in den Simson-Werken selbst gearbeitet haben, weg, sondern eben auch das, was halt drumherum war. Und das war eben der größte Arbeitgeber. Es gibt auch noch andere Arbeitgeber, die in Suhl geblieben sind, aber die sind eben nicht so nennenswert. Und was halt zum Beispiel auch weggebrochen ist, was so für, also wir hatten hier nie eine Fachhochschule, aber wir hatten hier eine Offiziersschule, glaube ich, war das. Kann man jetzt mal halten, was man will, aber das wäre halt auch was, wo
der von der NRA damals Mensch, noch, oder?
Von der NVA.
NVA, der NRA. Ja.
Nee. Ja. Ja, also müsste ich mich nochmal drüber informieren, aber ich hatte da mal was gehört. Und das ist halt auch was halt weggefallen ist, wo du halt zumindest, keine Ahnung, ein paar hundert Leute, die an die Stadt rangezogen hättest, die dann hier eine Zukunft aufgebaut hätten. Also so eine Fachhochschule fehlt halt in Suhl komplett. Da wäre halt die Offiziersschule so das Einzige gewesen, das ist weggebrochen. Der größte Arbeitgeber ist weggebrochen und das, was du hier an Waffenindustrie hast, also das ist ja keine wirkliche. Also es sind halt Jagd- und Sportwaffen und keine Großindustrie. Und das heißt, das ist halt auch schon aber auch schon vor der Wende ist das halt zurückgegangen, weil das halt ein Nischenprodukt ist.
Ja, die hatten, also sozusagen nochmal kurz historisch und dann können wir gerne weitermachen. Also in Suhl, die haben ja eine Lizenz, die Kalaschnikow dort hergestellt also zum Eigenverbrauch und auch teilweise für den Export eben. Und das ist natürlich dann klar nach der Wende dann, also die Leute, die Kalaschnikow gebraucht haben, die haben sie halt nicht aus deutscher Produktion gebraucht, sondern aus anderen Ländern halt. Aber das ist ja nochmal tatsächlich, also das ist ja also für mich unvorstellbar, dass das dann tatsächlich im Nichts endet. Also wirklich, also ausgeknipst, ne?
Ja, aber mal ehrlich, wenn der größte Arbeitgeber weg ist, wenn, die Militärstelle weg ist, wo auch viele junge Leute waren, und wenn du eine Stadt hast, wo die jungen Leute gezwungen waren, mehr oder weniger zu wohnen, so wie Philipp das erzählt hat, war das ja eher so von oben gewollt, dass man da
Nudging mehr würde man das heute
genau.
Nennen.
dann kann ich mir vorstellen, wenn du dann die freie Wahl hattest, da wegzugehen, dann bist du auch weggegangen, vor allem dann, wenn du keinen Job mehr gefunden hast.
Nee, aber für mich ist ja das Phänomen, also ich habe das immer so aus, so anekdotisch sozusagen, also aus zweiter Hand oder überhaupt mal gelesen, aber das ist tatsächlich echt Orte, also und ich meine, Suhl ist ja jetzt nicht ein Nichtort, ne? Das ist ja jetzt kein Dorf oder sowas, sondern das ist ein richtiger Ort, wo auch tatsächlich viele Menschen mindestens gelebt haben, ja, also auch mit einer gewissen Bedeutung, ne, dass die echt ausgeknipst wurden, also.
Ja, aber um ehrlich zu sein, im Vergleich zum Beispiel zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, was da an Menschenmassen in Bewegung waren und ganze Landstriche leergefegt wurden und die Leute einfach in die Stadt gegangen sind, kann man sich auch heute gar nicht vorstellen. Da, im Vergleich dazu ist ja das, was während der Wendezeit passiert ist, fast gar nichts. Also wirklich wirtschaftliche Einschnitte, Krieg, irgendwas, also Krieg vor allem in Syrien, sieht man ja, also Einschnitte ins aktuelle Leben, auf welche Art und Weise auch immer, können sehr schnell dazu führen, dass ganze Landstriche dann halt entvölkert werden.
Aber mir ging es ja um dieses Ding, dass also erstens mal eine Stadt mit vielen Menschen und dann wird das richtig, also nicht bloß hier so ein bisschen weggeschnitten, sondern da ist dann echt ausgeknipst, also richtig Licht aus. Ja. Ne? Und innerhalb von 3-4 Jahren, ne? Also das ging ja ratzfatz, ne? Also das ist, und das.
Was meinst du jetzt mit den 3-4 Jahren? Also Simson hat sich halt bis in die 2000er zum Beispiel noch gehalten. Das ist halt so ein langsamer Niedergang eher. Also ich weiß nicht, was du jetzt mit ausgeknipst meinst.
Und ja, auch diese Waffenproduktion und so weiter, also das sind ja so Sachen, die sind ja, sag ich mal, und selbst wenn du die Beschäftigtenzahlen mal anguckst, ne, also von den Simson-Werken und so weiter, das waren ja in DDR-Zeiten sind ja diese Betriebe, sag ich mal, mit einer Stellenausstattung betrieben worden, die für uns heute unvorstellbar war. Also wie viele Leute da beschäftigt waren, ne? Also Tausende und Zehntausende. Ne? Und
4.000 zur Hochzeit etwa, habe ich gerade gegoogelt. Naja,
genau, also und dann ist es ja relativ kurz auf wenige hundert wahrscheinlich zusammengeschrumpft. Und also darauf wollte ich bloß hinaus, dass das in dieser Größe.
Naja, das ist ja nicht, das kannst du ja dann nicht vergleichen mit zum Beispiel NRW oder so, wo du, wenn der große Arbeitgeber weggeht, du zur Not innerhalb der nächsten 2-3 Jahre auch vor Ort woanders noch was findest, wo du auch noch hinpendeln kannst. Ich meine, wenn du so eine Stadt hast wie Suhl und die Sache war ja auch in der Umgebung, sind ja die Arbeitgeber auch weggefallen.
Also naja, genau, also das war so, genau, wie gesagt, wir brauchen jetzt, das war jetzt bloß so interessenhalber, ne? Das führt uns jetzt so halb so ein bisschen weg, ne? Also
vor allem damals hattest du noch keine Autobahn, das heißt, du bist wirklich schneller in Bayern gewesen als Richtung Erfurt. Also die Autobahn hat halt, man kann da jetzt viel drüber meckern, was so der Einschnitt in die Landschaft ist und dass das eine Autobahn ist, die wenig befahren ist und so, aber für die Städte, die halt da dran liegen, ist das schon ein bisschen. Also ist das schon wichtig gewesen, weil du hast halt sonst überhaupt keine Anbindung an irgendwas gehabt.
Ja.
Gut. Genau. Danke auf alle Fälle für den Einblick nach Suhl. Das ist sehr, sehr interessant.
Ja, genau. Also wollen wir noch mal ein bisschen noch mal reingucken in den Thüringen-Monitor. Was wir dann vielleicht auch noch mal besprechen werden. So Kriminalitäts Thema, also im Sinne von, wie ist das eigentlich, fühlst du dich bedroht, hast du das Gefühl, in einer kriminalisierten Umgebung zu wohnen oder sowas? Und da ist das schon interessant, dass, sag ich mal, die Menschen an sich, also wie jeder andere wahrscheinlich auch, sagt, also nee, also im Grundsatz fühle ich mich hier sicher. Aber wenn man nochmal fragt, also wo fühlst du dich, also wo wohnen die Menschen, die sich da nicht sicher fühlen, ne? Dann kommt eben raus, dass es eben so Stadtrandlage vor Ort von irgendwelchen Städten oder halt Plattenbau, ne? Also dort, und ansonsten ordnet sich das, sage ich mal, mehr oder weniger dann so ein. Also dass da ganz wenige sagen, also ich bin jetzt hier total von Kriminalität bedroht und so weiter. Also in der Innenstadt sagen nur 1% der Menschen, dass sie sich von Kriminalität im Alltag bedroht führen und in diesen eben schon zitierten Plattenbau- oder Stadtrandlagen sagen sie eben schon 8% der dort Wohnenden, dass sie sich da bedroht führen. Es ist schon irgendwie, ohne dass das jetzt tatsächlich stimmen muss, ne? Also es ist einfach nur so ein Gefühl, ne? Also was ist Gefühl? Also das ist das, was sie berichten. Und das ist das eine, also da kommen wir ja schon so in die, also wo kann sozusagen Landespolitik gestalten? Das andere ist in einer, also das hatten wir ja schon bei dieser Gebietsreform und so weiter, ne, wo irgendwie gesagt wird, also irgendwie, wir müssen ja mit dem weniger Personal und so weiter, wir müssen ja irgendwie auskommen. Und jetzt gibt es so eine Idee, wir machen ja alles per Internet, also sprich sozusagen digitale Behörde und so weiter. Hm. Und dann stellt man eben, also nicht überraschenderweise fest, dass die Menschen, die älter als 60 sind, da ganz wenig Bereitschaft haben, Dinge per Internet zu erledigen. Also ein Drittel ist schlicht und ergreifend technisch nicht in der Lage, weil sie gar kein Internet benutzen. Hm. Und ein weiteres Drittel sagt schlicht und ergreifend, nee, mache ich nicht. Und das ist nur aber nur gerade die Altersgruppe, die sozusagen wachsen wird. Jetzt kann man natürlich die Hoffnung haben und sagen, okay, mein Gott, also
die nächste Rentnergeneration weiß,
genau,
was Internet
aber in, ist. Genau, und aber in dem Alters, in der Alterskohorte 45 bis 59, da sind auch noch 7% der Menschen, die dort überhaupt gar kein Internet haben. Und eben dort auch ein Drittel sagt, also, nö, mache ich nicht. Also du hast immer so dieses einen gewissen Prozentsatz, die sozusagen davon ausgeschlossen sind. Auf der anderen Seite kannst du sagen, naja gut, also das sind ja dann immerhin schon 60% der Menschen, also die hätte ich jetzt sozusagen schon mal gefangen. Ne? Da muss ich mich jetzt nur noch um diese übrig gebliebenen 40% kümmern und muss ich es halt, ne? Also könnte man jetzt auch
verstehe
so.
Verstehe ich jetzt nicht
so
ganz, was meinst du damit?
Also ich finde halt jetzt spannender an der Grafik, dass quasi die 60 und älter den komplett alle anderen Altersgruppen runterziehen. Also du hast so ein etwa, es ist etwa konstant von 25 bis 59 und die 18 bis 24 sind halt extrem, stimmen sie dem zu und die älter sind, lehnen das halt extrem ab und ja. Die älter sind, ziehen halt den durch, also die ziehen halt das Gesamtergebnis deutlich unter den Durchschnitt.
Ja, das aber heißt, das sind ja halt auch
viele
mehr.
Rentner sind.
Das sind
ja genau, mehr. Das meine ich ja damit. Dass du halt wirklich eine krasse Überzahl hast, die ja auch befragt worden. Also es kann auch sein, dass es einfach nur von der Befragung her ein bisschen unausgeglichen ist.
Ja, aber das ist auch ein echtes Problem, wenn man in der Verwaltung arbeitet, wenn im Gesetz steht, diese Handhabung ist nur noch per Internet zu machen oder diese Anträge sind nur noch per Internet zu stellen. Und dann kommt so eine arme 80-jährige Omi, muss noch nicht mal 80 sein, manche sind auch nur 60, und sagt, ich habe hier aber gar kein Internet. Also die hat vielleicht noch ein Telefon. Also manche haben echt keinen Internetanschluss. Beziehungsweise ja. Theoretisch kommt das ja jetzt immer mit dem Telefon mit, aber die haben halt keinen Computer.
Nicht mal das, also manche haben ja nicht mal Internet, wenn sie in ihrer Wohnung, also über Mobilgeräte haben sie ja. Nicht mal Internet.
Ja, also das... Das stellt man sich wirklich leicht vor, vorzuschreiben, wir machen jetzt alles digital. Ja, aber wenn die Bevölkerung du musst immer noch den Raum offen lassen für Ausnahmen. Und da steht das leider oft im Gesetz nicht so richtig drin. Das heißt, die Vorschrift ist, ab dem und dem müssen Anträge per Internet gestellt werden.
Aber die Frage ist ja hier, ob man das auch per Internet machen darf und nicht nur per Internet. Also es ist
ja,
geht
aber,
jetzt erstmal nur
aber
die Möglichkeit,
die Handhabe,
das auch zu machen.
Nee. Ja klar, steht das so drin, aber ich arbeite in der Finanzverwaltung und da steht, du musst.
Genau, ja? Ich wollte gerade sagen, das ist dieses Elster-Zeug, das ist doch alles verpflichtend. Ne?
Ja, also, das ist wirklich
du kannst ja gar nicht, also du kannst dem gar nicht entrinnen. Also gut, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich stelle mir das dann vielleicht auch wiederum so vor, dass es dann, also es gibt hier verschiedene von der, also die Sparkasse zum Beispiel, die hat ja so ein, die ist ja als Finanzinstitut mehr oder weniger dazu verpflichtet, in der Fläche präsent zu sein. Und dann kommt dann eben einmal in der Woche, glaube ich, auf den Dörfern kommt dann eben der Sparkassenbus. Ne? Also rufst du dann in der Filiale an, sagst hier, ich brauche 3,50 Euro, bringt es bitte mit. und dann bringt die dir dein Geld vorbei, also sozusagen, das kannst du dann abholen und so weiter, kannst dann auch Kreditanträge, also kannst du sozusagen deine Bankangelegenheiten, die du nicht online machen möchtest, aus Gründen, kannst du eben in diesem Sparkassenbus. Und jetzt stelle ich mir so vor, dass es für diese sozusagen nicht digitalen Menschen, dass es dann solche Lösungen irgendwie geben wird oder sowas, ne? Also so stelle ich mir das jetzt in meiner Naivität vor, ne? Aber das, ich meine, welche Möglichkeit hast du, ne? Also als Land, du hast keine Menschen, die es irgendwie machen können, und hast aber das Problem, dass du die sozusagen die Menschen erreichen musst, oft in der Fläche, ne? Weil sie schließlich auch Bürger deines Landes sind, ne? Du kannst ja nicht jetzt irgendwie auf der Fläche irgendwie sich selbst überlassen. Und dann kommt halt irgendwie sowas Seltsames raus, was für den einen oder anderen maximal unbequem ist, aber irgendwie wird man es lösen müssen, ne? Und das ist halt so, ich sag mal so, wenn die Leute 60 sind, da ist ja die biologische Lösung noch lange hin, ne? Also das ist ja auch keine Variante, ne? Dass du sagst, also ja komm, also das können wir jetzt hier, weiß Gott, ignorieren oder so, ne? Das,
also Herausforderung einer Rentnerrepublik, die werden wir leider jetzt hier nicht lösen können.
Nee, also, aber das sind so Überlegungen, wo ich sage, also finde ich jetzt, es ist schon schwierig, ne? Also wie man, und das ist halt eben tatsächlich nicht nur damit getan, und da gebe ich dem Philipp nämlich vollkommen recht, da irgendwo ein Kabel hinzulegen und zu sagen, also technisch haben wir hier alles vorgesehen, passt schon, ne? Ihr müsst nur noch müsst es nur noch benutzen, ne? Also naja, also
ja, ein anderer Effekt, der da dazukommt, ist ja, dass die Leute nach ihrem Arbeitsleben quasi in ihre alte Heimat Thüringen zurückziehen. Das heißt, du hast nicht nur die Leute, die jetzt, also du hast nicht nur, dass die Bevölkerung, die hier ist, altert, sondern die dazuziehen, sind halt auch größtenteils schon in den oberen Altersschichten. Also das macht es halt nochmal schlimmer, wenn halt die Leute erst quasi kurz vor ihrer Rentenzeit dann nach Thüringen zurückkehren und damit ja den Altersschnitt dann auch in Zukunft noch deutlich in diese Richtung verlagern. So, ja. Jetzt mal eine andere Frage. Wie lange willst du das ja noch machen? Weil wir sind schon ziemlich lang dabei und ich weiß
ja, ich hätte jetzt nochmal, eine Sache nochmal zu dem Umwelt. Also wir hatten ja dieses Windrad-Thema irgendwie, das ist uns ja immer wieder über den Weg gelaufen. Ich glaube, ich habe auch gefunden, woher das kommt. Nämlich ist also sozusagen klimafreundliche Umweltpolitik war so die Frage, und da sind halt also viele Thüringer, also ich möchte sogar sagen, dass die überwiegende Mehrheit sagt, also passt schon, bin ich sehr dafür. Wenn man dann nochmal fragt, also so nach dem Motto, wie ist denn das jetzt eigentlich, Windrad, passt das dir? Also möchtest du gerne eins sozusagen in deiner unmittelbaren Umgebung irgendwie haben oder in deiner näheren Umgebung? Und da ist es eben tatsächlich zweigespalten, also wirklich, also zerhackt, ne? Also 50% sagen, pff, ja, mir doch egal, baut's halt hin. Und die andere Hälfte sagt, nee, also das möchte ich eigentlich nicht, ne? Und das Gleiche, eine ähnliche Aufteilung, jetzt so größenordnungsmäßig, vielleicht mit einem Hang zur Ablehnung, ist bei diesen Hochspannungsleitungen. Und ich glaube, da kommt das nämlich her, dass so die auf diesem Windrad-Thema so rumgeritten wird, ne? Also dass das immer so problematisch und so weiter ist. Währenddessen zum Beispiel Solar, da sagen so die Leute immer her damit, ne? Also hat auch irgendwie sowas mit wahrscheinlich Image oder sowas zu tun, ne? Also das bei so eine Solaranlage, die macht ja nichts, ne? Die liegt einfach bloß da, zack, und
die sieht man nicht.
Genau.
Ja, also selbst wenn sie am Boden ist, sieht man sie nicht, und auf dem Dach stört sie keinen.
Genau, also ja gut, also gibt ja auch diese großen Anlagen auf irgendwelchen, sag ich mal, Feldern oder sowas, ne?
Ja, aber die sind wirklich flach. Ja, aber
überleg doch mal, ob du ein Windrad von einem Kilometer Entfernung siehst, und ob du so ein Solarfeld noch von einem Kilometer Entfernung siehst, und das eine siehst du halt auch über viele Kilometer und das andere halt eindeutig nicht.
Naja, genau, also das, also ich glaube, da haben wir so ein bisschen die Ursache, warum das sozusagen auch für die Parteien jetzt plötzlich so wichtig wird, dort sozusagen das nochmal irgendwie zu auszubeuten, sage ich jetzt mal, ne? Also ja, also das
wäre mit dem Windrad sind halt negative Emotionen verbunden, und wenn die Leute es sehen, sind sie schon wieder total aggro. Und
ja,
diese, aber es ist halt unentschieden.
Also Nee, auch das Windrad und vor allem auch die Hochspannungsleitung, das ist halt vor allem was Dynamisches. Also eine Solaranlage, die liegt halt da und da passiert wirklich gar nichts. Und wenn du ein Windrad siehst, du hast da halt ganz schön Lärm, wenn du da in der Nähe bist. Du hast zumindest eine Bewegung, die auf immer einen Blickfang ist. Also wenn du dir jetzt Panorama angucken willst, dann wird dir immer das Windrad, was sich gerade bewegt, ins Auge fallen, so richtig aggressiv. Und bei der Hochspannungsleitung ist halt auch so, dass du da gewisse elektrische und magnetische Felder drumherum hast, die dich halt stören können oder auch nicht. Aber es ist zumindest was drumherum passiert und das halt bei der Solaranlage überhaupt nicht. Die siehst du erstens nicht und zweitens merkst du auch so von akustischen und anderen Signalen her überhaupt nichts, ob die da ist oder nicht. Oder zumindest viel weniger.
Also Empfehlung ist jedenfalls mehr Solar und weniger Wind. Oder dass man die Windparks nicht sieht. Oder die Leute, die sie nicht. Ist kompliziert.
Naja, also genau, also das nur mal so sozusagen im Großen und Ganzen haben, also was zusammengefasst, so ein bisschen umweltmäßig ist jeder so dafür und aber im Einzelfall mit den Windrädern und so weiter ist man also ist sich uneinig und die Zukunft sieht eher aus wahrscheinlich Gründen der Demografie so aus, dass man sagt, also die Zukunft, die ich noch habe, die stelle ich mir gut vor. Ne? Also das ist vielleicht so das, was wir aus diesem Thüringen-Monitor lernen können. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch was, also so dieses Demografische zumindest, was wir auch in dem Wahlprogramm so gelesen haben. Ne? Also es ging ja immer darum, irgendwie, wir müssen irgendwie mit den wenigen Menschen, die wir haben, müssen wir irgendwie auskommen und uns irgendwas überlegen. Ja, also müssen den Laden am Laufen halten.
Ja, und bevor wir den Thüringen-Monitor abschließen, möchte ich noch einen kleinen Einspann zum Thema Politisches machen. Also ich habe gelesen, die Thüringer sind sehr friedlich. Also sie würden nicht unbedingt für irgendwas kämpfen, also nicht gewalttätig. Sie würden auch nicht an illegalen Aktionen teilnehmen. Parteien finden sie jetzt nicht so toll. Aber an Unterschriftenaktionen oder jetzt Befragungen, Bürgerbeteiligung etc. Würden sie schon mitmachen. Und die Bindung zu einer Partei nimmt eher ab, ist aber jetzt nicht so schlecht wie zum Beispiel in Brandenburg. Also noch zur politischen Einstellung der Thüringer.
Das ist ja schon so interessant. Ne? Also.
Ja. Was ich wirklich spannend fand, was ganz am Anfang stand und ihr komplett übergangen habt, ist so diese Entwicklung, auf die sie das alles gefußt haben. Also dass halt die Bruttoinlandsprodukte und Bruttolöhne und Gehälter so mit dem westdeutschen Standard verglichen wurden, sowohl Thüringen als auch komplett Ostdeutschland, dass das halt wirklich fast parallel verläuft. Also du holst halt quasi nichts auf, du machst halt nur genau die gleichen Fortschritte, wie es halt auch im Westen passiert.
Ja, aber das.
Ja, also genau, der Abstand, der ist so zementiert wahrscheinlich, ne? Also zumindest aus den Statistiken.
Ja, das finde ich halt das Spannende. So, wollen wir jetzt zu den Grünen übergehen? Oder habt ihr noch
was? Ja, wo wir gerade bei Windrädern waren. Es ist ein guter Wechsel zu den Grünen. Wie geht's den Grünen in Thüringen so?
Naja, also sie sind in der Regierung jetzt schon gewesen die letzten 5 Jahre, was ja nicht überall in Ostdeutschland so ist. Sie haben voraussichtlich sehr gute Zuwächse zu erwarten bei der kommenden Landtagswahl und haben eine gute Möglichkeit, auch wieder in die Regierung mitzukommen als Koalitionspartner.
Welchen Minister stellen die Grünen jetzt aktuell?
Oh, das müsste ich nachgucken, das weiß ich jetzt nicht.
Kalt erwischt, Mist.
Ich weiß es auch nicht.
Sind ja in der Landesregierung, ich nehme an, dann gibt es einen Minister. Warte mal.
Also ich glaube mindestens Umwelt.
Ja, das wäre logisch.
Das wäre, also so weit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen.
Die Grünen haben den Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz und den für Umwelt, Energie und Naturschutz. Also 2 Ministerien von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Die Ministerin ist für 10. Umwelt, Energie und Naturschutz Anja Sigismund. Und der Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz ist Dieter Lauinger.
Ach genau, da gab es doch irgendwie, dieser Justizminister, der ist im Zusammenhang mit irgendeiner staatsanwaltschaftlichen Geschichte irgendwie aufgefallen, wo entweder eine Weisung oder eine Nichtweisung. Ich kann mich kaum mehr daran erinnern, also über welchen Zusammenhang es ging. Das, genau, da ist er mir zumindest mal als Begriff über den Weg gelaufen. Aber ansonsten, es ist halt Landespolitik, das kommt so gar nicht bei mir an.
Gut. Wollen wir mit Bildungspolitik anfangen, Philipp, oder hast du einen Wunsch, ein Wunschthema, womit wir zuerst anfangen?
Ich weiß nicht, ob wir es nicht so machen, wie es halt im Wahlprogramm sortiert ist, weil das haben wir bei den letzten eigentlich auch immer gemacht.
Gut, oder? Dann womit fangen die Grünen an?
Das Umweltthema halt ganz vorne.
Ja, dann fangen wir mit Umwelt an.
Wollen wir nochmal was zur Form sagen? Also mir ist aufgefallen, also von den, ne, es ist so eine gewisse Dreifaltigkeit, ne? Also inhaltlich fängt's, also wir bewahren unsere Umwelt und schützen das Klima, dann wir eröffnen Chancen und sichern den Zusammenhalt und das dritte Thema ist, wir sichern die Freiheit und bewahren die Vielfalt. Also sozusagen so drei Themenkomplexe, die heilige Dreifaltigkeit, und es ist unglaubliche, also wenn man jetzt alles mitzählt, Pi mal Daumen, 160 Seiten lang. Also das ist schon ganz schöner Wälzer, also im Vergleich zu, ne? Das ist mir so aufgefallen. Und
160, ich habe hier eins mit 114 Seiten vorliegen.
Ja, also das ist schon wirklich bis zum Impressum, und das ist dann auch nochmal die Kandidaten aufgefallen. Also, ne, also das ist tatsächlich nur so und von der Form her ist es halt Text. Also Text. Der, man muss es tatsächlich lesen. Also da ist ganz wenig irgendwie so mal, also so Stichpunkte oder sowas aufgeführt.
Unterscheidet sich jetzt aber arg von den anderen Wahlprogrammen, die wir fast nicht lesen mussten.
Naja.
Nee, also Philipp, fangen wir mit der Umwelt an.
Ja, also im Vergleich zu den anderen Wahlprogrammen ist halt der Naturschutz als extra Punkt aufgeführt und halt nicht nur Klima, Landwirtschaft, Energie, Verkehr. Und im Naturschutz steht halt ziemlich vieles drin, was sich halt auch andere Parteien auf die Fahnen hätten schreiben können, aber nicht gemacht haben aus irgendwelchen Gründen. So zum Beispiel wird halt sehr auf dieses Band, was wir ja in Thüringen haben, oder also die frühere deutsch-deutsche Grenze, war ja komplett entvölkert, ist nichts passiert, von Menschen fast unberührt. Und das ist halt jetzt nach der Wiedervereinigung nicht bevölkert oder genutzt worden, sondern das hat man halt als Kulturerbe, glaube ich, stillgelegt. Und da hat sich halt die Natur so ein Stück zurückerobert. So dieses grüne Band, das wird halt als Naturschutzraum, als Biosphärenreservat fast aufgepusht. Andererseits schreiben sie auch irgendwie, dass das eine touristische Attraktion ist und dass sie das irgendwie so nutzen wollen, was ich überhaupt nicht verstehe. Also wenn du halt sagst, da hat sich die Natur über 30 Jahre erholt und eigentlich auch schon die 50 Jahre davor, wo halt wo zwar Grenzsoldaten da waren, aber eben nicht so viel Eingriff in die Natur passiert ist, dass man jetzt sagt, ja, es hat sich quasi 80 Jahre erholt, aber jetzt wollen wir es wieder touristisch nutzen, das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von Naturschutz, oder wie seht ihr das?
Naja, das Problem ist dann hier für die Grünen, dass sie natürlich auch die Wirtschaft irgendwie mit ins Boot holen wollen und Arbeitsplätze und so. Und deswegen so als Tourismus, kommt her, guckt euch das an, wir haben die schönste Natur. Aber wenn du schon ein Schutzgebiet hast, dann solltest du wirklich dafür sorgen, dass da keiner hingeht. Ja, das ist nicht der Yellowstone Park, sondern unberührt heißt dann halt auch unberührt. Und dann darf da halt nicht noch großartig Tourismus durchwandern. Es gibt, glaube ich, mittlerweile Untersuchungen, die auch belegen, dass es nicht gut ist für die Naturschutzgebiete, wenn da Wanderwege sind.
Ja, es ist halt immer ich verstehe schon, was die Grünen dort damit wollen. Auf der anderen Seite, klar, was heißt Tourismus? Also Tourismus fängt an von einem ganz harmlosen, wie du gerade gesagt hast, Wanderweg.
Naja, also sie schreiben es ja konkret hin. Sie wollen halt ein bundesweites grünes Bandzentrum als touristische Attraktion. Aktion nach Thüringen holen.
Genau, und das ist dann wieder was. Ja, sprich weiter.
Naja, das weiß ich halt nicht, ob das jetzt an einem Ort sein soll. Dann wäre es ja in Ordnung, wenn man halt sagt, so von den, weiß ich wie viel, 100 Kilometern, die da Grenze sind, haben wir halt 10 Kilometer, die touristisch genutzt werden. Oder ob das halt ist, irgendwie dieser komplette Bereich soll halt teils touristisch genutzt werden.
Ja, komplett wäre natürlich absolut fatal.
Naja, also nicht komplett, aber eben über verschiedene Flächen. Also wenn das halt ein Ort ist, ist das vollkommen in Ordnung. Dann verstehe ich auch, dass sich das nicht widerspricht. Aber wenn man halt sagt, das ist schön, dass es unberührte Natur quasi ist oder so unberührt, wie es halt in Deutschland noch möglich ist, und dann sagt, wir wollen halt ein Tourismuszentrum dahin pflanzen, das ist auch halt irgendwie genau der Gegensatz dazu.
Dann sollten sie das definitiv ganz klar reinschreiben, was sie damit meinen. Weil ich würde auch sagen, so ein Zentrum mit einem bestimmten Teil des Gebietes, was man halt bewandern kann, wäre nicht so schlecht. Aber da sie es so offen lassen, ist das ein bisschen schwierig jetzt zu bewerten.
Aber ich finde es gut, dass sie sagen, also hier mit dem grünen Band und so weiter. Und das, ich sage mal so, das ist ja jetzt nichts, was so einfach entstanden ist, also mit diesem grünen Band. Ne? Das ist ja tatsächlich über eben tatsächlich mehrere Jahrzehnte. Und dass man da sagt, nee, komm, also jetzt machen wir da aber noch ein bisschen was draus. Ja, also finde ich gar nicht so schlecht, dass man dann sagt, die Natur, die wir hier so haben, die beuten wir dann nochmal ein bisschen aus und sagen, komm, lass uns so Tourismus raus machen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, also wenn Tourismus dann in Bettenburg, sag ich mal, endet, dann ist es dann wieder, aber ich glaube nicht, dass es mit den Grünen so zu erwarten ist. Aber finde ich trotzdem gut, dass sie das so nochmal festhalten, ne? Also dass sie sagen, nee, also wir haben jetzt hier dieses grüne Band und das ist uns wichtig und es ist uns so wichtig, dass wir, sag ich mal, über den Tourismus da noch die Leute vor Ort daran beteiligen, dass sie das weiter schützen.
Also das Zentrum kann ich mir halt vorstellen, dass das irgendwo in der Nähe von einer Autobahn ist, wo halt eh schon das grüne Band quasi zerschnitten ist und auch schon immer war. Wenn du das irgendwie bei Eisenach beim Grenzübergang hinsetzt, dann ist das halt auch kein Problem, weil das dann kein neuer Eingriff in die Natur ist. Und dann wäre es halt auch erreichbar für touristische Zwecke. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das so machen, aber dann sollen sie es bitte auch so reinschreiben, weil ansonsten, ja, kann man ja hören, was man dann so drüber denkt.
Ja, und dann könntest du natürlich auch sowas wie eine Naturtaxe einführen oder was weiß ich. Womit du dann.
Das ist aber dann schon wieder ein Schritt später, ich glaube.
Ja, aber.
Schon im Wahlprogramm.
Nein, gehört. Aber das wäre natürlich auch eine Weiterentwicklung, wenn du den Tourismus noch nutzt, um das Geld zu nehmen,
das
um
nicht auch kommunal
Naturschutz weiterzumachen.
Wahrscheinlich.
Das wäre sogar noch besser. Aber okay,
also weiter. Ich glaube halt, dass das Kommunalpolitik ist und dann können sie es halt eh nicht ins Landtagswahlprogramm schreiben.
Was mich gewundert hat, muss ich mir ehrlich sagen, ist, dass sie explizit so sauberes Wasser erwähnen. Also
du springst aber schon wieder ganz schön weit vor. Also
ja.
Können wir gerne jetzt drauf zukommen. Ich fand da einen komplett anderen Vergleich zu diesem Wasser-Ding. Also wollen wir das jetzt machen oder erst
mal? Ja, also nee, bis mir, ja, gehört für mich ja so schon halb dazu, also in dem Naturschutz, in das Naturschutzthema. Aber du wolltest noch was ergänzen zum Naturschutz, ja, mach.
Ja, also es gibt halt noch einiges, zum Beispiel, dass sie halt irgendwie eine 5% Waldstilllegung durchgesetzt haben und erhalten wollen, was ja genau das ist, was die CDU wieder zurückschrauben wollte, weil sich der Wald nach 5 Jahren anscheinend schon zu sehr erholt hat oder aus welchen Gründen auch immer. Also das war halt dieses grüne Band, wo man halt die Erfahrung gemacht hat, da hat sich die Natur erholt und das ist halt was Gutes, dass man das halt jetzt auch so sagt, ja, das kann man halt auch mit Wäldern machen und wenn halt der Holzpreis eh gerade scheiße ist, dann lohnt sich's auch nicht, die ordentlich zu überbeforstwirtschaften, sondern da kann man halt auch mit so Waldstilllegung arbeiten. Dann haben sie noch viel über diese Natura 2000 Stationen geschrieben, was so Naturschutzzentren sind. Sie wollen ein neues Biosphärenreservat Südharz bauen. Also diese Natura 2000 Stationen, die sind halt auch in allen anderen Wahlprogrammen drin, dass sie halt gefördert werden sollen. Ich fand es nur nie so ausführlich beschrieben. Hm. Und dann haben sie halt auch noch vieles andere, zum Beispiel so eine Idee, einen Biotopverbund als Grüninfrastruktur zu machen. Also quasi, dass die Tiere von einem Biotop zum anderen auch wandern können und nicht durch eine Straße blockiert werden und dadurch halt der Lebensraum. Also es nutzt halt einem Tier nichts, wenn du in ganz Thüringen, weiß ich wie große Flächen hast, aber die halt so klein geteilt sind, dass sie halt nicht von einer Fläche zur anderen wandern können. Und da, wo sie dann wirklich leben, ist dann halt Mini-Stück Natur. Ja, so, also wenn du willst, kann man jetzt gerne zum Wasser übergehen, weil da hätte ich fand ich eine lustige Beobachtung, dass sie halt schreiben, also dass sie sich damit brüsten, dass sie die Landesmittel für Naturschutz auf 25 Millionen pro Jahr hochgeschraubt haben. Und dann ist halt 2, 3 Sätze später ist dann halt Wasser das dann gehen sie halt auf das Problem Wasser ein und dann schreiben sie dann was von 500 Millionen Hochwasser- und Gewässerschutz. Einfach mal so die Dimensionen zu vergleichen.
Naja.
Ja, wahnsinnig.
Aber was, also mich hat halt gewundert, dass man sich nochmal explizit um dieses Thema, also es geht ja nicht allgemein um Wasser, sondern es geht um sauberes Wasser, dass das immer noch so ein sozusagen Problem ist. Ich meine, in Thüringen gibt es, schrägstrich gab es ja diese Kali-Bergwerke mit dem Einleiten dieser in die Werra war es, glaube ich, ja, die Werra.
Genau.
Und das hatte ich gedacht, also das Thema hätte man in dem Sinne sozusagen, also passt schon, ist Haken dran, ne, stillgelegt oder sozusagen naja, technisch gelöst. Naja,
du hast halt einerseits die Ewigkeitskosten, die du da immer mit die halt immer mit dranhängen. Das heißt, du kannst so ein Salzbergwerk nicht zumachen und da passiert dann nichts mehr, sondern du hast halt trotzdem noch das Grundwasser, was da reinsickert und wieder raus und so weiter. Und außerdem hast du halt so diese Kali-Abwässer, die kommen halt nicht nur aus Thüringen, sondern die werden halt teilweise aus Hessen hierher gekarrt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie du dich geografisch auskennst. Du hast ja in Thüringen die Werra und in Hessen die Fulda. Und es ist halt viel von dem, was früher in die Fulda geleitet wurde, wird halt jetzt Richtung Werra halt gebracht und da ins Wasser geleitet. Im Endeffekt landet beides in der Weser, also die beiden Flüsse sind halt, wo die zusammenkommen, fließt halt nicht die Werra oder die Fulda weiter, sondern ab da heißt dann der Fluss Weser. Und im Endeffekt landet es dann auch im gleichen Meer. Aber so diese Einleitung wurde halt ein bisschen von hessischer Seite mehr auf Thüringer Seite exportiert.
Und an diesem Problem knabbert man so sehr, dass man dass das tatsächlich nochmal den Sprung ins Wahlprogramm gefunden hat. Das fand ich im Vergleich zu, also ich meine, anderen Brandenburg oder Sachsen, wo Gewässerschutz ja und wir haben da und so weiter.
Ja, wir haben es nur nicht angesprochen, Frank.
In
Brandenburg war das auch ein wichtiges Thema, was ja,
da
jetzt
genau, Sulfate da war das bei der Spree, glaube ich. Ne?
Genau.
Da war das bei der Spree.
Also, ich weiß nicht, ob ihr halt auch ob ihr auch diesen Salzbergbau hattet, der ist halt besonders krass.
Da geht es um Kohle
halt besonders,
bei uns.
Genau, der ist halt besonders krass, so was so die Naturbelastung angeht. Und das ist halt außerdem das Problem, dass die Werra zu dem Zeitpunkt noch kein wirklich großer Fluss ist. Das heißt, wenn du da was einleitest, hast du nicht wirklich viel Wasser, was das verdünnt.
Nee, bei uns in Brandenburg, ich weiß nicht, ob es die Elster ist oder so. Es gibt jedenfalls einen Fluss, wo jede Menge Abfallprodukte des Bergbaus bzw. des Kohleabbaus im Gewässer landen und dann ist der Fluss teilweise sehr braun.
Das war, glaube ich, die Spree.
Ja, genau. Und das Thema gab es bei uns auch, Frank, aber wie gesagt, das haben wir jetzt nicht so dezidiert aufgegriffen. Im Wahlprogramm der Grünen in Brandenburg war dazu aber was.
Ja, in Sachsen kann ich mich zumindest an nichts erinnern. Ne? Also das.
Ja, und über salzene Flüsse, die sind praktisch tot.
Also so schlimm ist es nicht, aber du merkst halt,
es ist
nicht so schlimm, dass wirklich alles tot ist, aber genau.
Es geht ja darum, dass es verhindert wird, dass es nicht schlimmer wird, weil wirklich zu viel Salz in einem Gewässer sorgt dafür, dass zu viel Salz im Süßwasser
ist. Und Salz ist ja auch nicht das einzige Problem, was wir hier haben, sondern du hast ja auch diese Nitratbelastung, diese Phosphatbelastung.
Es sickert alles ins Grundwasser.
Das ist halt auch hier in dem Wahlprogramm mit drin, dass sie dagegen vorwollen. Über die Düngeverordnung wollen sie da was schrauben. Naja, du hast halt in Thüringen hast du relativ viele Quellen und junge Flüsse. Also du hast halt nicht eine Elbe, die schon 100 Kilometer durch Tschechien geflossen ist und halt mit weiß ich wie vielen Kubikmetern Wasser pro Sekunde dann durch Sachsen durchrauscht, sondern du hast halt relativ junge Flüsse und da merkst du dann eine Verschmutzung deutlich schneller, weil eben nicht so viel Wasser da ist, was das verdünnen kann.
Naja, genau, also es kommt ja durch diese Mittelgebirgslage da in Thüringen zustande und so weiter. Was schon fand ich so an sich so als Punkt nochmal, also hat mich echt, dachte ich, okay. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, ist mir das auch klar, warum das so ist.
Ja,
Was ist dir noch aufgefallen, Philipp?
haben sie so diese Bodenpolitik auch besprochen, so wie das halt auch in anderen Programmen ist, dass halt gerade so die kommunalen Flächen eben, dass sie darüber was steuern wollen, dass eben nicht so viel neuer Boden versiegelt wird, dass auch landwirtschaftlich genutzte Flächen wieder zu anderen Nutzungen zurückkehren können, dass man dafür halt Bodenproben nehmen muss, alles verarbeiten muss, was da an ja, Restbeständen von Düngemitteln und weiß ich was alles im Boden ist. Aber das fand ich halt wenig konkret und da ist halt auch ein bisschen so die Aufgabe an die Kommunen weitergeschoben, weil halt Kommunen, so wie das klingt, im Besitz von vielen landschaftlichen Flächen sind und dann halt auch die Kommunen entscheiden müssen. Das kann man denen aber nicht wirklich vorschreiben. Sie haben außerdem noch über sowas wie Recycling und Foodsharing geschrieben. Aber was ich noch wirklich spannend fand, was jetzt was Konkretes ist und was ich nicht wusste, dass es das nicht schon gibt, ist, dass sie Feinstaubfilter bei Baumaschinen in Siedlungsgebieten haben wollen.
Hä? Was heißt das?
Naja, dass halt, wenn hier eine Straße vor deiner Haustür gebaut wird, dass halt die Maschine einen Feinstaubfilter hinten dran hat und nicht, ja, dass ungefiltert du die Abgase in die Siedlung reinbringst. Und das finde ich irgendwie komisch, dass es das nicht schon gibt.
Also im Sinne von Arbeitsschutz sozusagen. Ich hätte auch gedacht, dass solche Sachen über die Arbeitsschutzrichtlinien, dass das da sozusagen
Ja, nicht
abgefordert ist schon.
Arbeitsschutz. Na, die
Nicht
Arbeiter werden ja
Arbeitsschutz, wirklich
Mundschutz.
Umweltschutz.
Naja, nee, also
Also wenn der
ja.
da halt als Kind vorbei, also das Problem ist nicht der Ab, also ja, der Arbeiter ist auch das Problem, aber der hat zur Not Arbeitsschutzkleidung. Aber wenn der da halt, weiß nicht, als Kind auf dem Weg zur Schule dran vorbeiläufst, dann hast du halt keine Atemschutzmaske auf, wenn da irgendwas wäre, sondern da atmest du halt alles ein. Also ich finde es schon gut, dass man halt sagt, wenn Baumaschinen, die halt einen höheren Ausstoß haben, einfach, weil sie ja größere Motoren haben, mehr Kraft erzeugen müssen, ist ja klar, dass die halt auch eine höhere Filterungsansprüche, dass man die an die Maschinen richtet.
Ja, aber da ist dann wieder die Frage, wie lange bist du als kleines Kind oder als Erwachsener diesem Staub ausgesetzt? Vor
Naja,
der
aber
Haustür ist natürlich schwierig, weil dann natürlich doppelt, also wirklich Dauerbelastung ist.
genau.
Aber ein kleines Kind, das da langläuft.
Naja, aber wenn halt neben der Schule was gebaut wird, dann ist das halt
Ja, das
wirklich
stimmt.
dauerhaft in der Luft neben der Schule.
Aber
Oder wenn
deswegen
das
machst du es
neben
ja auch
einem
aus mehreren Gründen, nicht
Sportplatz
nur.
oder neben einem, keine Ahnung, Spielplatz oder so ist. Also du kannst jetzt natürlich sagen, es gibt Orte, da läufst du einmal vorbei und dann ist es nicht so schlimm, aber kann man halt auch generell sagen, ja, es gibt halt Leute, die wohnen auch da und für die ist das dann halt eine Dauerbelastung.
Das
Oder es gibt
stimmt.
halt Leute, die, keine Ahnung, arbeiten da in der Nähe oder die haben da einen Spielplatz in der Nähe oder. Also ich finde
Ja,
halt diese
aber
generelle.
es gibt ja auch die Planung und die Stadt plant ja dann teilweise auch solche Straßenbauprojekte so zu machen. Vor einer Schule zum Beispiel, dass es in den Ferien ist. Aber alles kannst du natürlich nicht abdecken. Und die Frage ist jetzt, wenn du so ein. Also geht es um einen Filter oder geht es darum, festzustellen, wie viel Ausstoß es ist?
Nee, Feinstaub. Also es kommt eine konkrete Maßnahme, deswegen fand ich es ja so interessant.
Na, ja, das stimmt, das ist besser. Weil nur so feststellen, wie viel Feinstaub würde ja nicht helfen, aber wenn konkret Filter dann eingebaut werden bzw. gefordert werden, dann ist das sehr sinnvoll, ja.
So,
Was?
und das war es eigentlich beim Naturschutz, oder habt ihr da noch was gefunden? Weil das, was
Ja,
dann
ich
weitergeht,
wollte
was
noch
ist mit
mal Richtung Klima.
Windkraftanlagen?
Das ist dann später Energie
Ach so,
und Klima und
Naturschutz
so.
ist extra.
Also es ging jetzt erstmal nur um wirklich Naturschutz.
Ich wollte noch mal was sagen. Also hier haben Sie so einen Gedanken, den haben wir schon woanders noch mal gefunden, oder den hätte man an einer anderen, also in anderen Bundesländern auch haben können. Aber hier steht es noch mal hervorgehoben. Und zwar Abfälle sind Rohstoffe. Also das ist ja so ein Allgemeinplatz, aber das finde ich so als Gedanken. gar nicht so dumm, dass man das so betont, dass man sich nämlich mal so Gedanken, also tatsächlich mal drüber nachdenkt, so nach dem Motto, ich habe jetzt hier jede Menge, was wir als Müll bezeichnen, wie kann dieser Überfluss an unnützen Zeug, ne? Also wie kann der nutzbar gemacht werden? Und das finde ich, sage ich mal so ganz allgemein, losgelöst von dem Wahlprogramm jetzt hier, ne, einen sehr guten Gedanken.
Das meinte ich ja mit Recycling und Foodsharing, aber da habe ich halt wenig konkrete Maßnahmen gefunden drin. Also du kannst natürlich sagen, dass wir das so machen wollen und dass wir das unterstützen und dass wir vielleicht Unternehmen fördern, die das so...
Genau, also...
Aber es ist halt nichts Konkretes, so wir... Also wie halt dieser Feinstaubfilter, das ist ja eine konkrete Maßnahme, die man auch verfolgen und die man auch nachprüfen kann. Und wenn wir sagen, wir wollen halt Foodsharing und Recycling irgendwie verbessern, dann fehlen mir irgendwie so diese konkreten
Ansätze. Naja, das ist dann wieder so im Wollen so gefangen, ne? Also da steht eben, wir wollen unverpackt Initiativen durch Förderprogramme gezielt unterstützen. Ja, aber
auch das ist ja so wieder viel Kommunalpolitik, was so die Recyclingwirtschaft und so ist. Das ist halt nicht in der Hand des Landes, sondern das sind halt die Kommunen für zuständig.
Genau.
Und da kann man den auch nicht so wirklich rein dirigieren.
So, und Landesverantwortung wäre dann, dass man gesagt hätte, pass mal auf, also wir richten hier zum Beispiel an einer Universität einen Lehrstuhl für sozusagen, wie können Abfälle zu Rohstoffen werden, ne? Im weitesten Sinne ein oder konkret an Plastik ausgerichtet und so weiter. Gibt es ja x Sachen, wo du als Landesregierung sagen kannst, nee, also das ist jetzt hier meine Verantwortung, ich kann jetzt hier Lehrstühle einrichten, machst eine Stellenausschreibung, schreibst draußen dran, das ist es und richtest und sagst, lieber Lehrstuhl, du kriegst jetzt hier jede Menge Geld, um daran rumzuforschen, so. Ne? Also das wäre Landesverantwortung. Oder du sagst als Land, sozusagen, wo kann ich noch? Ich habe Bildungsbereich, ich bin als Land für den Nahverkehr verantwortlich. Dort kann ich solche Sachen kann ich halt eben machen, dass ich sage, also pass mal auf, also sozusagen.
Also es gibt Professuren im Bereich Kunststofftechnik und da gehört natürlich Recycling dazu. Aber du kannst ja jetzt, also du kannst nicht eine komplett eigene, ständige Professur nur Recycling aufbauen, weil damit regierst du halt in die Autonomie der Hochschule rein. Also die dürfen schon selbst entscheiden, was sie an Veranstaltungen bei sich anbieten und was nicht und was an Professuren sinnvoll ist und was nicht. Und im Moment ist es halt so, dass in dem Bereich Kunststofftechnik fällt halt das Recycling als Unterbereich mit rein. Was du als Land machen könntest, ist eben Aufträge vergeben, aber nicht einen Professor
sagen,
dahin.
Ne? Also,
ja, gesagt, nee, aber also, das ist halt was, das ist was anderes, als einen Professor hinzusetzen, weil du kannst nicht bestimmen, was in der Universität gelehrt wird. Du kannst halt höchstens Aufträge vergeben. Und da gebe ich dir recht, da hätte man aber halt schon vor 20 Jahren mal drüber nachdenken müssen, ob man so Forschungsprojekte unterstützt, die zum Beispiel gucken, was man so mit diesen ganzen Windrädern macht, nachdem die halt wieder runterkommen.
Ja, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass hier sozusagen, also der Gedanke an sich, also hier wird ein richtiger Gedanke gedacht, ne, und wird sogar aufgeschrieben, aber dann sozusagen wird so abstrakt irgendwie, also es wird halt nicht sozusagen darüber nachgedacht, halt was kann ich denn dafür tun oder so, ne? Und das ist wieder das, wo ich sage, Leute, ernsthaft, also
man liest halt, dass viel davon in kommunaler Hand ist und dann kannst du als reinregieren. Also, naja, aber das ist doch was, also ist doch was anderes als, also das Problem zu nennen und dann zu sagen, wir können nichts machen, weil die Kommunen haben das nun mal in der Hand.
Ja, genau.
Also das ist die dümmste, ein Problem zu nennen und dann sagen, ja, wir könnten was machen, aber wir haben uns keine Gedanken drüber gemacht.
Nö, das ist aber die dümmste, also das ist ja, also noch dümmer als zu sagen, ich hab was erkannt und bin nicht bereit, es zu lösen, ist die Lösung auf jemanden zu zeigen, wo ich es aber nicht durchsetzen kann. Also das ist die dümmste aller Varianten. Also das ist richtig, also das ist wie, als wenn ich jetzt sage, pass mal auf, also ich bin jetzt hier für Elektroauto, aber dummerweise kann ich jetzt gerade mit dem Elektroauto, aber Philipp, du dich bitte ich. So, das ist die dümmste aller Varianten, um Elektroauto durchzusetzen. Und die dümmste aller Varianten ist zu sagen, ich als Landespolitik habe Möglichkeiten, aber ich nutze sie nicht. Sondern ich schiebe das mal hier Kommunen zu.
Es geht doch darum, dass das Land nicht die Möglichkeiten hat, sondern eben nur die Kommunen, weil das in der Autonomie der Kommunen ist. Du kannst da nicht reinregieren. Darfst du einfach nicht.
Okay. Ich würde sagen, Cut, weil wir inhaltlich auch weiterkommen müssen. Es geht ja hier darum, was steht im Wahlprogramm, Frank. Und nicht, was kann nachher tatsächlich oder was wird dann tatsächlich gemacht. Es geht ja nur darum, was sie vorschlagen. Und wir wissen doch jetzt mittlerweile alle, es kann so und so nicht alles ins Wahlprogramm geschrieben werden.
Nee, mir geht es bloß darum, sozusagen, schreibe ich etwas ins Wahlprogramm, von dem ich überzeugt, also von dem ich jetzt schon weiß, dass ich es nicht durchsetzen kann, oder schreibe ich was wenigstens ins Wahlprogramm, wo ich sagen kann, also das ist meine Verantwortung als Landesregierung und kann es auch durchsetzen. Und das, was sie hier machen, ist halt die dümmste aller Varianten. Nur darauf wollte ich hinaus. Man kann alles Mögliche und so weiter, und dass das bei den Kommunen möglicherweise sogar gut aufgehoben ist, mag alles sein, aber es ist halt definitiv nicht die Verantwortung der Landesregierung. Ist halt so.
Dann kann man es doch auch trotzdem als Ziel schreiben. Nee, das ist ja nur eine Ziel, was wir formulieren. Gut, machen wir weiter mit Klima, wo wir schon bei Zielen sind, weil da haben sie konkrete Jahreszahlen geschrieben, wann sie denn treibhausgasneutral, klimaneutral sein wollen. Und zwar in Sachen Energie wollen sie das bis 2037 geschafft haben. In Sachen, also komplett Thüringen soll halt bis 2040 treibhausgasneutral sein. Und die Verwaltung, die soll quasi eine Vorreiterrolle haben. Und genauso das Landesrechenzentrum, die sollen das nämlich schon bis 2030 schaffen, eben treibhausgasneutral zu sein.
Na siehst du, geht doch. Ne? Hier geht's auf
einmal. Ja, aber das ist eine Papa. Nee, hier ist nämlich genauso nur ein Ziel formuliert und nicht eine konkrete Durchsetzung. Also du kannst nicht bei dem anderen Thema sagen, hier fehlt mir die konkrete Umsetzung, wie man denn dieses Recycling durchsetzen will. Und hier reicht dir dann das Ziel.
Nee, es ging um, hier wird nämlich gesagt, wir als Landesregierung, wir verpflichten unser Landesrechenzentrum, das zu tun. Und da wird eben nicht gesagt, das Rechenzentrum der Stadt Jena, was weiß ich, irgendwo des Dorfes XY wird verpflichtet, das zu tun. Sondern hier wird nämlich gesagt, unser Kästchen ist Landesregierung und in unserem Kästchen haben wir dieses und jenes vor. Ob man das sinnvoll und wie auch immer schaffbar und so weiter, darum ging es gar nicht. Sondern es geht darum, dass gesagt wird, ich halte meinen Hof sauber und ich verpflichte niemanden anderes, seinen Hof sauber zu halten. Darum ging es mir vor uns bei diesem komischen Verpackungs- und Müllthema.
Ja, aber so, Frank, genau, du kannst aber auch den Kommunen sagen, wir als Landesregierung wollen das und wir nehmen euch mit ins Boot und wir helfen euch bei der Finanzierung. Also du kannst das schon ins Wahlprogramm schreiben. Du solltest dann aber auch die Hand reichen an die Kommunen, dass sie die Aufgabe bewältigen können.
Nee, man kann das aber,
wird man dann in der Umsetzung sehen.
Ja.
Also können wir weiter beim Thema bleiben?
Ja.
Danke. Weil was sehr komisch ist, also sie schreiben halt bis 2040 soll komplett Thüringen treibhausgasneutral sein. Und das spiegelt sich auch später in der Landwirtschaft wieder, wo sie eben sagen, bis 2040 soll die ganze Landwirtschaft klimaneutral sein, wo sich das nicht widerspiegelt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, beim Verkehr. Der soll das nämlich bis 2050 schaffen, also 10 Jahre später. Das heißt, du willst komplett Thüringen treibhausgasneutral haben, außerdem, aber da gehört der Verkehr dazu und der muss das erst bis 2050 geschafft haben. Verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Das sind doch entgegengesetzte Ziele, oder?
Ja, und ich habe immer noch nicht gehört, genau wie das treibhausneutral gehen soll. Also das Ziel ist treibhausneutral sein. Und wie wollen sie das machen?
Ja, das kommt dann halt wahrscheinlich bei der Energie-, Verkehrs- und Landwirtschaftspolitik. Also das waren jetzt erstmal nur die Ziele, die sie genannt haben.
Aber ich fand
es halt nur spannend, dass schon bei dem Ziel sie sich irgendwie ein bisschen widersprechen.
Ja, aber dass sie, hier sind wir wieder bei dem, was Frank ja gesagt hat, du kannst ja den Autofahrern nicht vorschreiben, wann sie sich, also ich glaube, das muss ein bisschen langsamer gehen.
Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass das so gemeint ist, dass gesagt wird, also sozusagen, wenn man einen Strich unter Thüringen zieht, dann sind wir 2040, sind wir treibhausgasneutral, dass der Verkehr da noch nicht ist, das wird halt kompensiert, also das ist woanders. Genau, also so hätte ich, also so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, dass sie sozusagen an irgendeiner anderen Stelle eine Art, in Anführungszeichen, Budget sich aufbauen, womit sozusagen der Verkehr dann sozusagen ausgeglichen wird. Ne? Also so stelle ich mir es vor. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass sozusagen, das ist ja dann an in dem Zeitbereich von 2,3, was von 2,40 bis 2,50 sozusagen wieder schlechter werden kann.
Und an der Stelle möchte ich auch einhaken, wenn du sagst, ja, wir wollen, dass unsere Landesregierung bzw. unsere Verwaltung klimaneutral ist, dann müsstest du ja zum Beispiel auch schon die Fahrzeuge von Polizei und Co. austauschen. Das heißt, der Teil des Verkehrs würde ja dann schon, was weiß ich, durch Elektro- oder Wasserstoff oder was auch immer, klimaneutral werden. Also da kann ja die Landesregierung oder die Grünen in der Landesregierung in dem Sinne auch schon den Verkehr umstellen.
Ja, aber wie gesagt, also wir wissen ja alle, so Fahrzeuge, die haben halt teilweise das ewige Leben, und gerade so Züge und sonstige Sachen und der durchfließende LKW-Verkehr und so weiter, das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, ja gut, das dauert halt, also bis diese Geräte an ihr natürliches Lebensende irgendwie finden. Genau, also über so eine Nettorechnung kann ich mir so irgendwie vorstellen, dass man sagt, also sozusagen kriegt man das unter einen Hut, sozusagen, dass das bis 2040 ist man klimagasneutral, finde ich auch interessant, dass sie eben nicht nur über dieses CO2 sprechen, sondern eben auch über Methan, was namentlich erwähnt ist. Ne? Also das finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, also dass man nochmal den Blick weiter und sagt, naja, also mit dem CO2, das ist nicht alles, ne? Das ist, es gibt auch noch andere Sachen daneben her. So als.
Und vor allem ist es schön, dass es nicht CO-Quadrat ist.
Ja, genau, da ist man schon einen Schritt weiter.
Aber ist schon weit entwickelt.
So, jetzt kommen wir zu diesen konkreten Umsetzungsdingen. Da haben sie es, wie gesagt, in Landwirtschaft, Energie und Verkehr eingeteilt. Landwirtschaft, anfangen?
Ja.
Gut.
Da muss ja auch das meiste eingespart werden, glaube ich.
Ja, das schreiben sie auch so, dass halt 20%, glaube ich, aller Klimagase aus der Landwirtschaft und da eben besonders aus der Tierhaltung kommen und dass da eben besonders kräftig geschraubt werden muss. Ja, sie wollen halt zum Beispiel einen Pakt für artengerechte Tierhaltung einführen und umsetzen, in dem halt höhere Tierstandards garantiert und zugesichert werden, was natürlich wo ich jetzt nicht weiß, ob das direkt zu einer Verbesserung der CO2-Bilanz oder Treibhausgasbilanz führt, aber zumindest so in Sachen Tierschutz wäre das ein Fortschritt. Und sie wollen halt auch diese Tierschutzkontrollen erhöhen. Also von der Anzahl her.
Mehr Kontrolldruck erhöhen, finde ich gut.
Naja, also höhere Standards setzen und dann halt auch kontrollieren. Sie wollen sie sich für eine Kennzeichnung von Produkten einsetzen. Das können sie halt natürlich nicht selber durchsetzen. Das ist halt so eine Wir-wollen-Politik. Was sie wirklich konkret gemacht haben in Sachen Tierhaltung, ist zum Beispiel, dass sie Tiertransporte so zeitlich und örtlich begrenzen wollen. Also 4 Stunden Zeit und 150 Kilometer Strecke. Das soll halt das Höchstmaß sein für so einen Tiertransport. Und dann haben sie sich noch mit den Schlachtungen auseinandergesetzt. Und da finde ich es halt schön, dass sie nicht nur sagen, wir wollen die Schlachtungen verbessern, sondern auch die Lebensumstände der Schlachter. Also da wollen sie halt diese prekären Arbeitslagen auch bekämpfen. Mhm. Und ich denke, das ist halt eine Schraube, wo du bitte viel fürs Tierwohl machen kannst, wenn du halt nicht unmotivierte Leute, die unter Zeitdruck arbeiten und eh schon einen scheiß Job haben, da stehen hast, sondern indem du halt auch da diesen sozialen Aspekt quasi mit reinnimmst. Hm. Genau. Was jetzt eher Richtung Klima geht, ist so Ökolandbau. Da haben sie sich konkrete Ziele gesetzt, und zwar, dass bis 2024, also Ende der kommenden Legislaturperiode, 10% der Fläche Ökolandbau sein sollen und bis 2030, also 6 Jahre später, sollen das dann 20% der Fläche sein.
Weißt du zufällig, wie viel jetzt aktuell Ökolandbau hat?
Steht leider nicht da und ich konnte es auch auf die Schnelle nicht finden. Aber wäre interessant, wenn das jemand wüsste, kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Das wollen sie mit Flächenprämien für Ökoland, für diese Umstellung von Betrieben auf Ökolandbau machen. Und sie wollen halt eben die komplette Landwirtschaft bis 2040, das heißt dann 10 Jahre, nachdem sie quasi 20% Ökolandbau haben, wollen sie es dann irgendwie treibhausgasneutral gestalten. Aber wie das passieren soll, weiß ich nicht so wirklich. Steht halt auch nicht so viel drin zu.
Ja, aber sie haben es zumindest mal hingeschrieben. Ja, es ist halt alles so, Landwirtschaftspolitik ist halt tatsächlich schwierig, weil es halt, sag ich mal, viel von der EU kommt und man hat da so ein bisschen wenig
Einflussmöglichkeiten. Genau, sie wollen halt irgendwie, da haben sie was von 2 Säulen geschrieben, dass halt die EU-Förderung einerseits rein auf die Fläche bezogen ist und andererseits eben, wo solche ökologischen Aspekte und sowas beinhaltet werden und dass sie da irgendwie einen Ausgleich schaffen. Aber wie genau sie das machen wollen, weiß ich halt auch nicht, weil es sind halt EU-Gelder und da kannst du nicht als Land entscheiden, wofür das einsetzt.
Ah, ich habe jetzt hier eine Zahl. Welche? Es gibt 635 Betriebe in Thüringen, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen. 39 davon richten sich nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Und im Jahr 2017 betrug die heimische Ökolandfläche 40.386 Hektar. Und das entspricht 5,2% der landwirtschaftlichen genutzten Flächen in ganz Thüringen. Also die Hälfte ist schon geschafft.
Ja. Aber das heißt, du willst jetzt in 5 Jahren 5% zubauen und dann kommt in 6 Jahren 10%. Also das ist nochmal eine sehr hohe
Steigerung, aber es ist ambitioniert, aber nicht unwahrscheinlich. Du weißt ja nicht, wann sie angefangen haben mit dem Ökolandbau, wie lange das gedauert hat. Meistens ist die Anlaufphase schwieriger als dann der Rest.
Naja, und mir fehlen halt hier auch die konkreten Maßnahmen. Also du kannst natürlich diese Flächenprämie machen und du kannst halt, also vielleicht kannst du auch bei den EU-Geldern was schrauben, weiß ich aber nicht. Aber ob das halt ausreicht, weiß ich nicht. Und sie haben halt ein anderes Problem angesprochen, wo sie auch keine wirklichen Lösungsansätze haben und das ist die Hofnachfolge. Das heißt, wenn ein Landwirt in Rente geht, wer übernimmt dann seinen landwirtschaftlichen Betrieb? Mhm. Und da haben sie zwar gesagt, dass sie irgendwie die Ausbildung stärken wollen und für neue Bauern quasi diesen ersten Kauf von so einem Hof erleichtern wollen. Aber wie sie wirklich Leute davon überzeugen wollen, dass sie sich überhaupt das als Berufsbild aussuchen und dann das eben studieren und lernen, das haben sie halt nicht gesagt. Also sie sagen zwar, dass Hofnachfolge ein Problem wird, aber so die konkrete Bekämpfung habe ich da irgendwie nicht gesehen.
Naja, die Höfe, die eingehen, sind dann auch Ökolandfläche. Also.
Was ich halt.
Naja, aber du kannst das nicht komplett brach liegen lassen. Das haben sie ja auch geschrieben, dass man halt diese Böden, die sind halt belastet und die müsste man dann halt erst wieder aufwendig in
sanieren, Natur
zurückverwandeln. Und das müsste dann halt auch jemand machen. Das steht halt alles da, leider. Was sie sich dann halt noch auf die Fahnen geschrieben haben, ist so Tierschutz, dass sie halt für anerkannte Tierschutzverbände das Verbandsklagerecht einführen wollen. Und dann habe ich so zwischen den Zeilen gelesen, dass sie irgendwie Tierärzte aus anderen Bundesländern abwerben wollen. Weil sie haben halt gesagt, dass Tierärztenmangel quasi besteht und dass man die rechtzeitig schon im Studium, dass man Tierarztstudenten darauf hinweisen soll, wie gut doch die Bedingungen für die spätere Arbeit in Thüringen sind.
Ja, da ist man,
halt für mich nach Abwerben.
Ja, da ist man in dem Bereich, man braucht halt die Tierärzte, um diese Kontrollen durchzuführen, was das Tierwohl angeht. Davon hat man halt viel zu wenig. Das sieht man jetzt wieder an diesem Wurstskandal. Es gibt einfach zu wenig Fachleute, die sich mit der Kontrolle beschäftigen. Und dann, wenn du als Grüne so eine ambitionierte Politik bezüglich Tierschutz betreiben willst, brauchst du auch die Tierärzte vor Ort, die Kontrollen durchführen.
Ja. Was ich noch irgendwie so seltsam finde, ist bei diesem ganzen Hofnachfolgethema, sie sagen dann also wir wollen gerne Betriebe mit hohem Arbeitseinsatz, das wollen wir gerne. Wo ich dann sage, nee, Moment, technischer Fortschritt, der hat ja nun mal, also warum soll, also was ich nicht richtig verstehe, ist, warum sollen jetzt nur ausgerechnet diese Bauern sozusagen dazu verpflichtet werden, körperlich anstrengende Arbeit sich nicht erleichtern zu können durch technische Möglichkeiten. Und im Abschnitt weiter vorher schreiben sie irgendwie, ja, also mit Smart Farming können wir da irgendwas machen. Also das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, also so eine,
nicht ein bisschen?
Ja, also auf der einen Seite sagen sie, Smart Farming können wir machen, aber für die neuen Leute, da wollen wir das nur gerade nicht. Ich verstehe schon, also
ich habe das so verstanden, dass es halt bestimmte Bereiche der Landwirtschaft gibt, wo du halt einfach einen hohen Personalaufwand hast, weil es nicht anders zu regeln ist, und dass sie das dann halt unterstützen wollen.
Ja, aber das verstehst du, also ist es denn tatsächlich zu erwarten, in einem Feld, wo du oder in einem Bereich, wo du sagst, also ich habe da irgendwie Probleme, Menschen zu motivieren, hinzugehen, dass du denen dann aber sagst, aber wenn du jetzt hierher gehst, dann ist der wissenschaftlich-technische Fortschritt für dich erstmal abgeschlossen. Also der ist dann, der kommt bei dir nicht an, sondern du wirst körperlich schwer arbeiten, also sprich hohen Arbeitseinsatz bringen müssen bis ans Ende deiner Tage, wo ich dann sage, na genau. Also,
naja, überleg dir mal das Beispiel Spargelstecher. Das fällt mir jetzt so ein. Das ist halt was, was du nicht automatisiert hinbekommst. Das heißt, du hast ja auf jeden Fall einen hohen Personalaufwand. Und dann zu sagen, ja, die Leute, die sollen dann wenigstens ordentlich bezahlt werden, wenn du schon einen scheiß Job hast, der halt körperlich anstrengend ist, ist schon richtig. Also ich finde kann deinen Kritikpunkt nicht verstehen.
Also an der Stelle muss ich auch sagen, es geht ja um die Umstellung der Landwirtschaft. Biobauern. Die Idee ist ja auch, dass du eher kleinere Flächen hast, die du auch mit einer geringeren Zahl an Menschen bewirtschaften kannst. Die Idee von der Landwirtschaft, die wir jetzt betreiben, davon sollen wir ja wegkommen. Die Landwirtschaft, die wir betreiben, sind große Flächen, große Betriebe mit viel Traktoren etc. Also diese ganzen Technik, die du dazu auch tatsächlich brauchst, weil du gar nicht so viele Menschen hast, um diese riesen Flächen zu betreiben. Und ich glaube, die Grünen möchten so in die Richtung kleine Höfe, kleine Bauern, kleine Flächen, die auch einzeln betrieben werden können, beziehungsweise mit wenig Aufwand. Und dann brauchst du auch in ihrer Idee weniger Technik.
Nee, man kann ja auch anders drüber nachdenken. Man kann auch sagen, na gut, also ich habe zwar kleine Flächen, aber auch für diese kleinen Flächen kann ich ja auch technische Lösungen, die genau diesen hohen Arbeitseinsatz, der nämlich die Leute davon abhält, irgendwie dort tätig zu werden. Also ich will jetzt nicht zurück so nach dem Motto, was sozusagen Technik hat ermöglicht, dass auch der Bauer einen 8-Stunden-Tag haben kann und so weiter und so fort. Ne? Also die Diskussion möchte ich gar nicht aufmachen. Ich will es bloß kurz anreißen, dass jetzt hier behauptet wird, also alles, was damit verbunden ist, das möchten wir gerne ausschließen. Und das finde ich nicht richtig, sondern ich hätte eher so gesagt, ja, mag sein, dass das jetzt aktuell schwierig ist.
Aber gemeint ist.
Mal abgesehen also davon können Sie es auch gar nicht. Sie können es gar nicht ausschließen.
Stell dir doch mal vor, bei so einer Stallhaltung, einfach wie einem Betreuungsschlüssel, wie du den in der Kita hast. Wenn du eben besonders ökologischen Landbau machst, wo halt du viele Flächen hast, aber relativ wenige Tiere, hast du halt einen höheren Betreuungsschlüssel von Tier zu Mensch. Das heißt, es ist personalaufwendiger, ein Tier großzuziehen. Ich glaube eher, dass das so gemeint ist. Dass halt bei Ökolandbau, da musst du halt mehr Leute anstellen für ein Tier, prozentual gesehen, um eben diese Vorschriften zu erfüllen.
Oder? Ja, ich habe schon, also klar, war es natürlich polemisch vorgetragen, aber mich stört so ein bisschen so dieses, dass immer so verbunden ist, Ökolandbau, das ist halt schwierig und das ist dann immer mit sozusagen hohem körperlichen Einsatz.
Ja, aber wenn es schwierig ist, dann brauchst du halt auch nicht das Problem verschweigen. Sondern ja, muss halt sagen, es ist zwar schwierig, aber wir helfen euch.
Ich glaube, Frank hat schon die richtige Einstellung dazu. Am Endeffekt muss es nicht schwierig sein. Du wirst auch Ökolandbauern haben, die sich mit der entsprechenden Technik so.
Ja, genau. Und da würde ich eher darüber nachdenken, dass man sagt, also ich verstehe schon, dass, also wir haben ja ein Problem irgendwie, wir haben weniger Leute und so weiter. Und es ist unattraktiv aufgrund dieser komischen Art, dort zu arbeiten. Und wir wollen es euch nicht verbieten. Und deswegen ist ja der Hinweis auf das Smart Farming gar nicht so, sage ich mal, gar nicht so verkehrt. Und dann muss man sich halt, und das ist das, wo ich sage, darauf kommt es ja an. Also, dass man sagt, wenn ich die Bedingung habe, kleine Flächen und so weiter, dann möchte ich gerne auch, es trotzdem, dass darüber nachgedacht wird, wie könnten technische Möglichkeiten sein, um genau aus dieser Unattraktivität, nämlich einer schweren körperlichen Arbeit, rauszukommen. Ne? Also, nur darauf wollte ich hinaus, dass es...
Also ich glaube halt wirklich, dass...
Genau, und weil wir es nicht wissen, muss man mal drüber nachdenken.
Ja, das war jetzt ein bisschen zu nah am Mikro, Frank.
Also nur darum geht es. Also dass man sagt, weil man es eben nicht weiß, muss man mal drüber nachdenken. Und hier wird das schon so vorweggenommen, wird so gesagt, naja gut, das ist jetzt eingefroren und das ist halt so. Aber ich sag, na, pff, das ist ja gar nicht ausgemacht, dass es so ist. Ja?
Naja, aber also du kannst halt, stellst dir mal vor, durch dieses Smart Farming hast du 10% weniger Personalaufwand, aber wenn du von einem konventionellen, so einem Ökolandbauer werden willst, hast du 30% mehr Personalaufwand. Das heißt, ich glaube, du kannst es einfach nicht alles auffangen. Wenn du Ökobauer werden willst, dann wirst du wahrscheinlich mehr Personalaufwand haben müssen, einfach weil du nicht mehr diese maximale Effizienz arbeiten kannst.
Das Argument ist aber auch, du musst nicht zwangsweise mit viel Personalaufwand diesen Ökolandbau betreiben. Du kannst es genauso gut über Technik lösen. Und dass die Grünen reinschreiben, wir wollen das nicht, ist schwierig.
Also es steht nicht, also ich weiß halt nicht, wo ihr da seht, dass sie das nicht wollen. Weil es steht ja genau das Gegenteil da. Steht ja, dass sie Smart Farming eben befördern wollen, wo es möglich ist.
Ja, und in der
aber es steht eben auch da, dass der Ökolandbau ist nun mal personalaufwendiger. Und dann zu sagen, ja, diesen Personalaufwand, da unterstützen wir euch. Ja, natürlich könnt ihr auch mit Smart Farming den ein bisschen reduzieren, aber du wirst trotzdem mehr Leute.
Kommt denn diese Idee her, dass Ökolandbau personalaufwendiger ist?
Naja, höhere Betreuungsschlüssel. Also du kannst eben nicht mehr auf diese maximale Effizienz gehen. So pro Kuh hast du dann halt, also nicht mehr für, 50 Kühe einen Menschen, sondern halt für 30. Das heißt, du hast einen prozentual gesehen höheren Personalaufwand. Genauso, wenn du kleine Flächen bedienst. Wenn du jetzt eine Großfläche in, 10 kleine Flächen aufteilst, kannst du natürlich sagen, ja, jeder Bauer kann alleine seine kleine Fläche machen, aber du musst halt dagegen rechnen, ob nicht vorher in der konventionellen Landwirtschaft diese große Fläche, die dann halt von 10 Bauern bewirtschaftet wird, nicht von 3 Leuten bewirtschaftet werden konnte. Das heißt, du musst es immer so ein bisschen prozentual sehen. Also ich glaube zumindest, dass er das so meint, dass halt der prozentuale Aufwand viel höher ist in der im Ökolandbau, dass er halt für ein Tier deutlich mehr Personal brauchst, für einen Quadratmeter oder für einen Hektar deutlich mehr Personal brauchst, und dass du halt da unterstützt werden sollst. Und das wird wahrscheinlich nicht alles durch dieses Smart Farming aufzufangen sein. Also ich finde halt nicht, dass das gegensätzliche Ziele sind, sondern das sind halt beides verfolgenswerte Dinge, aber du kannst halt nicht das eine komplett mit dem anderen aufwiegen.
Ja.
Geh mal weiter zur Energie oder...
Ja. Ja, nee, also können wir gerne machen. Wie gesagt, also ich fand es halt bloß mindestens seltsam. Ja, ja, lass uns mal über die Energie.
Auch da bräuchte man wahrscheinlich einen Kommentar von jemandem, der das genau weiß. Ja, also bei der Energie hat mir ganz krass gefehlt, dass fangen wir mal mit dem sehr lustigen Satz an. Kohle, Gas, Öl und Atom haben alsbald ausgedient.
Ja.
Okay. Ja, wir setzen. Wie viele Atomkraftwerke hat Thüringen so?
Nee, nicht Atomkraft, sondern Atom.
Wir setzen Atom, uns
eine atomfreie Welt ein.
Ja, genau. Okay, ich ergänze immer im Kopf Atomkraft. Ich weiß ja, was Sie meinen.
Ja, aber das kann man doch ordentlich formulieren, das kann doch nicht sein.
Ja, aber also das Atom hat ja tatsächlich auf der Erde demnächst ausgedient, wenn der Klimawandel durchbricht.
Nee, das Atom hat er nicht ausgedient.
Ja, ich der weiß hat dann das ausgedient. Doch. Vielleicht haben sie zu viel Thilo Jung geguckt.
Es ist halt Kernkompetenz der Grünen und also in dem Kerngebiet, da kann man dann halt auch schon sich auskennen und das ordentlich hinschreiben. Naja. Sie machen halt viel, was sie auch schon in diesem Recycling geschrieben haben. Und hier mal so zum Inhalt. Du hast halt vieles doppelt. Das heißt, wenn du so im Teil Naturschutz schon aufs Recycling eingegangen bist, dann hast du das auch nochmal im Bereich Energie und dann hast du das auch nochmal im Bereich Wirtschaft. Also es ist
das doppelt sich immer so ein bisschen. Das erklärt die große Seitenzahl.
Ja, zum Beispiel dieses Recht auf Reparatur wollen sie durchsetzen. Ob man das auf Landesebene machen kann, ich glaube eher nicht.
Was meinst du mit Recht auf Reparatur?
naja, dass man eben ein Recht darauf hat, Ersatzteile zu bekommen oder länger die Garantie läuft, Software-Updates zu bekommen und so weiter. Aber auch da finde ich halt so, das, was sie konkret angebracht haben, als Beispiel ist so, dass der Akku direkt nach Garantieablauf in die Knie geht. Und das ist halt wieder ein schlechtes Beispiel, weil der Akku gehört halt nicht zu dem, was da unter Garantie steht. Also, dass die komplette Kapazität noch erhalten ist. Und das hat auch vor allem nicht, das hat auch nicht viel damit zu tun, dass ein schlechter Akku verbaut wurde. Das kann in Grenzfällen auch mal so sein, aber das hat vor allem damit zu tun, dass der Großteil der bundesdeutschen Bürger nicht weiß, wie man ordentlich mit einem Akku umgeht. Hm. Das heißt zum Beispiel nicht den einfach über Nacht ans Ladekabel hängen und dann, nachdem er nach 2 Stunden vollgeladen ist, dann noch 6 weitere Stunden am Strom hängt. Das ist halt einfach scheiße für einen Akku. Generell den bis 0 runterladen und bis 100% aufladen ist halt schlechtes Akkumanagement. Und dass dann halt ein Akku nach 2 Jahren in die Knie geht, das hat dann halt vor allem mit der schlechten Benutzung zu tun und nicht mit der schlechten Verarbeitung oder einem minderwertigen Produkt.
Du machst mir jetzt hier ein ganz schlechtes Gewissen.
Ja,
sollst du auch haben, Jenny.
Mein Akku ist noch nie in die Knie gegangen, aber so wie sich das anhört, benutze ich ihn offensichtlich ganz falsch.
Das ist ein riesiges Problem, deswegen gehen auch die Kapazitäten so krass in den Keller. Also, von mir aus kann man ja mal einen kurzen Exkurs machen, ich halte mich auch kurz. Man hört ja immer wieder dieses Gemecker von wegen mein Nokia-Knochen-Telefon, das hätte auch Wochen durchgehalten, ohne dass der Akku in die Knie geht, und mittlerweile mein Smartphone schafft es nicht mal einen Tag. Das hat vor allem 2 Probleme, und zwar du hast heute einen viel, viel höheren Verbrauch. Wenn du mal in deinen Akku, wenn du mal in deine Einstellung, in die Akku-Einstellung gehst, siehst du auch genau, wie sich der Verbrauch aufteilt, und die größten 2 Punkte sind Touchscreen mit großem Vorsprung, weil das eine sau energiefressende Technik ist, einfach diesen Touchscreen zur Verfügung haben. Das heißt, sobald du auf den Knopf gehst, der so die Bildschirmsperre entfernt, muss quasi die komplette Fläche für einen Input bereitstehen. Das heißt, das frisst richtig viel Energie, und das hattest du früher nicht. Und das zweite ist WLAN, was halt ständig läuft. Das ist der zweite Punkt, der halt sau viel Energie frisst. Das heißt, es liegt nicht daran, dass deine Handy-Akkus kleiner sind oder schlechter sind, sondern du frisst halt einfach viel mehr Strom, indem du einen riesen Touchscreen hast, den du bedienst. Und halt WLAN, wo du auch riesige Datenmengen transportierst, also irgendwie dir YouTube-Videos auf UHD teilweise anschauen kannst. Das ist halt, das ist so das, was den Strom frisst. Und die Leute, die wissen halt nicht, wie man mit so einem Akku umgehen muss, dass man den halt nicht, dass man den halt vor allem im Bereich zwischen 20% und 80% benutzen soll, beziehungsweise zwischen 10% und 90%. Da gibt's halt immer verschiedene Aussagen. Also dieser Akku, wenn er voll ist, hat er eine ziemlich steile Kante, und wenn er leer wird, hat er eine ziemlich steile Kante. Und die willst du möglichst meiden, weil da eben Gefahr ist, dass diese Alterungsprozesse eben besonders beschleunigt werden. Und du willst halt einen Akku möglichst nicht hohen Temperaturen aussetzen, und du willst nicht zu lange im komplett vollen oder komplett leeren Zustand lagern. Das jetzt mal nur so der kurze Exkurs.
Dankeschön dafür.
Also es reicht, wenn du bis 90% auflädst, und bei 10% solltest du spätestens ans Netzkabel gehen und dann aber auch nicht, wie gesagt, die ganze Nacht dran lassen.
Wie gesagt,
dann hält auch wirklich der Akku länger.
Bisher hat mir mein Akku nie schlapp gemacht. Ich hatte aber Glück.
Naja, du kannst halt, ich glaube, also das ist halt auch so ein schleichender Prozess. Das heißt, die Kapazität wird halt über Dauer kleiner, aber du merkst es halt nicht, wenn du, weil du halt nicht den Vergleich hast, wie das vor einem Jahr war, sondern du hast halt nur den Vergleich, wie es am Vortag war. Und da ist es immer in etwa gleich. Und wenn es halt irgendwie 0,5% oder sowas sind, dann ist halt der Unterschied nicht so spürbar. Und du hast halt das Problem, dass so, weiß nicht, 500 Ladezyklen, Entladezyklen, muss so ein Akku durchhalten mit ziemlich hoher Kapazität. Und dann ist das Ding halt einfach auch alt. Und wenn du den halt täglich leer machst, was halt beim Smartphone leider nun mal so ist, weil der halt, wie gesagt, nur einen Stromverbrauch hat, dann sind diese 500 Ladezyklen auch in weniger als 2 Jahren durch, und dann bricht die Kapazität natürlich auch ganz schön ein.
Danke für den Exkurs. So.
Ja.
Die Grünen haben ein schlechtes Beispiel gewählt. Besser wäre die Reparatur von Waschmaschinen und Trocknern oder was auch immer. Trockner solltest du so und so nicht verwenden, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Also ich finde das gut, dass man halt sagt, Ersatzteile sollen zur Verfügung gestellt werden und Software-Updates. Aber das Beispiel, was sie halt nie wählen, das ist halt schlecht gewählt.
Gut.
Genau. Was Sie jetzt bei erneuerbaren Energien gesagt haben, ist, dass Sie halt schon nicht beim Strom sehr gut darstellen. Sie haben irgendwie 57% des Stroms in Thüringen ist aus erneuerbaren Energie. Deutschlandweit ist es 30%. Das heißt, wir haben schon fast doppelt so viel. Und das soll halt bis, was war es, 2030? Nee, bis 2037 soll halt die Energie komplett auf erneuerbaren Energien basieren. Da haben sie halt einen Ausbau von, den Ausbau von Windrädern, da wollen sie halt diesen Protest dagegen stoppen, indem halt die Gemeinden finanziell daran beteiligt werden. Aber so konkrete Maßnahmen, die sonst noch dafür sind, zum Beispiel eine Förderung oder dass hier diese Abstandsregeln vielleicht nicht auf 10 h hochgesetzt werden sollen oder so, steht halt leider alles nicht drin. 1% der Landesflächen sollen in etwa sind so viele Windräder ausgeschrieben, steht da.
Sehr gut.
Ob das reicht, weiß ich nicht. Und dann haben sie halt bei Solarindustrie, haben sie halt gesagt, da sind die Förderungen eingeknickt die letzten Jahre vom Bund, von Europa, glaube ich auch. Und das haben sie halt mit Landesmitteln versucht aufzufangen. Und da schreiben sie halt, dass sie 3,4 Millionen dafür bereitgestellt haben. Und dann habe ich das mal durchgerechnet. Das sind, man rechnet mit so einem 50 Quadratmeter Dach, was ein mittelgroßes Dach ist, etwa 9.000 Euro. Das heißt, du kannst damit ein bisschen weniger als 400 Dächer komplett bezahlen. Und wenn man sich anschaut, dass halt es 29.000 Solaranlagen in Thüringen schon gibt, dann sind diese 400 oder sag mal, du hast eine teilweise Förderung. Das heißt, keine Ahnung, wenn du 40% eben zuschusst, ich weiß ja nicht, wie hoch diese Zuschussraten sind, dann wären es halt 1.000 Dächer, dann wäre das halt trotzdem ein sehr, sehr geringer Zuwachs nur. Also dafür, dass sie ja sich da so mit brüsten, ist es halt wenig, was bei rumkommt.
Ja, aber auf Landesebene,
ich weiß nicht, ob die Landesmittel mehr hergeben. Ja, und wenn man halt guckt, dass es in Thüringen 3.400 Orte gibt und dann guckt 400 Solaranlagen, die man damit finanziert werden können, das heißt, in jedem 10. Ort oder sowas wird da dann halt ein neues Dach mit Solarpanels voll gemacht werden. Ja, ich weiß. Also ja, natürlich, du hast nur eine teilweise Finanzierung, du stellst ja die Anlage nicht komplett, sondern du bezuschusst das ein bisschen, aber ich wollte jetzt mal so die Größenordnung einfach darstellen. Finde ich ein bisschen wenig, aber ich weiß nicht, ob das Land mehr machen kann. Ja, das ist halt schade bei der Energie. Sie haben einen guten Ansatz und sie haben ein hehres Ziel, aber so die Umsetzung, weiß ich nicht, wie sie es bringen wollen. Dann haben sie noch geschrieben, dass sie halt für diese Speicherungstechnik da die Forschung und Entwicklung stärken wollen. Aber ja, wie gesagt, bei Wind und Solar ist halt, bei Wind wissen sie gar nicht, wie sie das befeuern wollen, außer dass halt der Gegendruck da irgendwie weggenommen werden soll. Und bei Solar haben sie zwar eine Förderung und die mag halt, weiß nicht, ob die halt das auffangen kann, was eben von Bundesmitteln weggefallen ist.
Naja, also, ja. Ja, es ist halt, naja, aber an solchen Sachen sieht man halt, es ist halt schwierig und irgendwie da mit den verschiedenen Sachen da durchzudringen. Also, Sie schreiben ja, wie gesagt, hier mit diesen 29.000 Anlagen, die Sie jetzt schon auf den Dächern haben und jetzt im Vergleich nochmal, was weiß ich, irgendwas zwischen 400 und was 1.000, die da möglich wären, noch neu zu errichten. Das ist halt alles auf niedrigem Niveau und wenn man dann auf der anderen Seite irgendwie vorhat, trotzdem diesen Zeitplan, also das ist ja immer so ein Zeitproblem, ne? Also man kann ja jetzt nicht sagen, 1 Million Chinesen bauen ein Haus in einer Minute, das und halt immer unter den Bedingungen, es muss halt jemand machen, ne? Also selbst wenn das Geld da wäre und so weiter, das ist halt alles.
Du brauchst halt auch die Fachleute, die Ingenieure, die.
Ja, ja, das ist halt alles. Und das ist halt, das, was ich gesagt habe, ne? Also das ist halt so, dass eben das Schwierige, ne? Also, und das da hast du als Politik, sag ich mal, klar, am Ende des Tages bleibt dir nur zu sagen, ihr habt da einen Haufen Geld, aber euer Personalproblem kann ich nicht lösen und so weiter und so fort, ne? Und das ist halt so das, was hier überall so durchschimmert. Aber ich finde gut, dass
ist, der Haufen Geld liegt halt beim Bund und als Land hast du eben nicht den Haufen Geld, den du verbraten kannst.
Ja, genau, das kommt ja dann noch hinzu, dass das Geld woanders liegt, sozusagen, und als Land noch dazu Ostdeutschland, was ja eine immer so unter den Bedingungen dieses Länderfinanzausgleichs da, ne, wo dann jemand anders noch sagt, hier im Übrigen, ich möchte das aber nicht, dass du das so machst. Ne? Also du hast ja ganz wenig selber irgendwie Möglichkeiten da, sozusagen eigenes Geld. Das ist schon. Aber ich finde gut, dass sie es zumindest mal aufschreiben und sagen, wir haben da ein Thema und im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten machen wir ja ein bisschen was, wovon ich aber persönlich gar nicht so richtig davon überzeugt bin, dass es tatsächlich im Ergebnis das bringt, was damit erreicht werden soll. Ne? Aber es ist ja, immerhin also besser als dieses eine. Ja.
Ist halt wieder ein schönes Ziel, aber die Umsetzung sehe ich halt auch nicht. Machen wir weiter mit Verkehr, weil wir sind schon 2,5 Stunden dabei, fast.
Ja.
Los.
Also, ein landesweites Touring-Ticket für 2 Euro am Tag wollen sie einführen. Und damit kannst du dann auch wirklich alle Nahverkehrsstrecken in Thüringen benutzen. Super Idee. Für. Seid ihr noch da?
Ja, ja, hör zu.
Achso, für Azubis, Schüler, Freiwillige und Jugendlichen sollen das sogar nur 1 Euro am Tag, also 30 Euro pro Monat sein. Und sie wollen eben alle Orte in Thüringen im 2-Stunden-Takt erreichbar machen. Also auch abgelegene Orte. Ja.
Ja,
wobei jetzt 2-Stunden-Takt auch nicht so das ist, was dich dazu von überzeugen könnte, aufs Auto zu verzichten und mit dem Bus zu pendeln, aber wenn du zumindest überhaupt
aber in diesem Fall, haben wir ja eine alternde Bevölkerung und die Tatsache, dass du, also wirklich, wenn zuverlässig Bus oder Bahn alle 2 Stunden fahren würde, dann kannst du das ja einplanen, weißt du?
Ja,
aber dann muss sie auch fahren und das. Daran scheitert es ja oftmals. Und dieser 2-Stunden-Takt ist ja schon schneller als so manch andere Verbindung. Genau. Also
es gibt halt Orte, die haben 2-mal am Tag eine Busverbindung, einmal vormittags, einmal nachmittags. Wenn du halt nur 30 Minuten in der Stadt brauchen würdest, musst du halt trotzdem 3 Stunden einplanen, weil sonst gibt es halt keinen anderen Bus zurück. Ja, es ist eine Verbesserung. Dann wollen sie den Thüringen-Takt einführen, dass eben du eine schnellere Verbindung bekommst, dass eben die Busse auf die Bahnen abgestimmt sind und so weiter. Wollen Streckenreaktivierung, haben sie sich überlegt. Wobei die Strecken, die sie genannt haben, weiß ich nicht, ob die, wahrscheinlich werden die nicht so viel genutzt werden, aber es ist halt gut, dass es gemacht wird, damit du eben die Möglichkeit hast, dass du zumindest ein Angebot hast.
Die Frage, ob sie genutzt werden, es hat halt, auch da sind wir wieder vor 30 Jahren, fast 90% der stillgelegten Bahnstrecken zum Beispiel sind in Ostdeutschland. Die Frage ist ja nicht, werden die genutzt, sondern werden die angeboten? Also wirklich bei Bahnen musst du das Angebot erstmal haben und dann kannst du feststellen, ob sie genutzt werden. Aber wenn du sie dicht machst, dann kannst du ja, na, würde ja keiner benutzen.
Ja gut, also das Gegenbeispiel, also ich sag mal so, das, was wir hier über die Mobilität und den Verkehr und so weiter lesen, das ist das, was die Grünen auch schon für Sachsen, und ich hoffe, dass sie das durchsetzen können. Also das, ich meine, 2-Stunden-Takt, das ist ein Anfang. Ne? Also ich lese das, also bei den Grünen in Sachsen war ich noch so kritisch, weil ich gesagt habe, ich will einen 1/2-Stunden-Takt haben. Ne? Jetzt bin ich mittlerweile so.
Ja, aber wirklich 2-Stunden-Takt ist.
Nö, also himmlisch. Ich möchte, ja, also wie gesagt, also meine Mutter wohnt auf dem Land und es ist ein Grauen, wenn da in den Ferien, da hast du eben diesen 2-Stunden-Takt und es ist einfach unattraktiv worauf ich nur hinaus wollte.
2-Stunden-Takt ist halt eine Verbesserung zu 2-mal am Tag.
Ja,
genau,
oder gar nicht.
Eine Verbesserung. Das als Mindestmaß so, darzustellen, finde ich jetzt nicht schlecht.
Und ich verstehe es eher so, dass man sagt, okay, über diesen 2-Stunden-Takt haben wir erstmal einen Fuß in der Tür und dann sozusagen.
Von da aus kann man mitarbeiten und es ist weiterhin.
Und dann kann man sozusagen, dann machen wir eben nicht 2 Stunden, sondern 1 Stunde und so weiter und hangeln uns so von dort aus. So verstehe ich das jetzt und würde ich auch denken, dass man dann langfristig, aber ich sag mal so, also. In München zum Beispiel, das ist jetzt zwar ein komisches Beispiel, was ich jetzt bringen will, aber in Großstädten, da hast du eben, da fährt alle 10 Minuten eine Straßenbahn, da denkst du einfach nicht drüber nach, sondern das ist für dich immer da. Ne, das ist für dich immer da und du denkst gar nicht mehr drüber nach, ob du jetzt ins Auto steigst, sondern sagst, okay, also dort komme ich also mit Öffentlichen hin, also nehme ich das auch. Also ne, das ist so dieses, bei Adam Smith heißt das, jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst. Also wenn du es erstmal sozusagen hast und dann kommt das schon. In dem Sinne würde ich da jetzt auch gar nicht so sehr auf der Auslastung oder sowas rumreiten, sondern sagen, komm, lasst uns das bauen und das kommt dann schon. Ne?
Da sind wir uns ja alle einig bei dem Thema.
Ja, ja, nee, finde ich gut. Also
dann weiter. Neben diesen Strecken, ja genau, Streckenreaktivierung hatte ich ja schon gesagt. Dann wollen sie, so lese ich das zwischen den Zeilen, den Flughafen Erfurt zumachen, weil du kommst ja relativ schnell nach Halle, Leipzig, München, Frankfurt, weiß ich wohin. Das heißt, Thüringen braucht keinen eigenen Flughafen. Finde ich in Ordnung. Sie wollen Elektrofahrzeuge im ÖPNV eben besonders voranbringen und auch also den Schienenverkehr elektrisch gestalten, eben mit Brennstoffzelle, mit Batterie-Dingen. Hier wäre jetzt mein zweiter Exkurs, wenn der gewünscht ist, wenn ich spare mal den.
Ja, ja, sprich, Philipp, lass es raus. Ich bin interessiert.
Ja, also wir reden jetzt 2019 darüber, dass Busse gerne mit Elektromotoren betrieben werden sollen. Und dann gucke ich hier nach Suhl und da weiß ich nicht, ob man das allgemein weiß, aber wir haben hier eine städtische Nahverkehrsgesellschaft und der Vorgänger davon aus der DDR-Zeit, der hat eben kurz vor der Wende hier überall Oberleitungen hingebaut, weil sie den kompletten Busverkehr auf Oberleitung umstellen wollten. Und die Busse, die standen dann auch irgendwann da, aber inzwischen ist halt eine Wende passiert und keiner wollte die Kosten dafür übernehmen. Das heißt, im Endeffekt ist man, ja, hat man die Busse wieder zurückgeschickt und nicht bezahlt, sondern eben mit Verbrennungsmotoren den Busbetrieb hier eben fortgesetzt und die Oberleitung wieder abgebaut. Also das, was hier gefordert wird, das hätten wir halt vor 30 Jahren haben können und dann kam die Wende in diesem Fall wahrscheinlich 2 Jahre zu früh. Für vieles anderes hätte es auch viel früher kommen dürfen.
Ja, aber ja, das ist so schön, ein, oder?
Ja, wunderbar.
So ein schönes Beispiel. Ach ja, übrigens,
das ist wahrscheinlich so ein Projekt, was Richtung Ernst-Thälmann-Stadt geht. Also Suhl hat eine Nachbarstadt, Zellameles, die ist halt auch nochmal so, weiß nicht, 10.000, 15.000 Einwohner groß. Und wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, dass Suhl eben sehr klein ist als Bezirkshauptstadt und möglichst vergrößert werden sollte. Und da war eben auch dieses ein Gespräch von so einer Verbindung, also die beiden Städte quasi zu einer zusammenzuführen und die dann Ernst-Thälmann-Stadt zu nennen, lange im Gespräch. Und dafür sind eben zum Beispiel auch diese Oberleitungen eben bis nach Zellameles rüber, teilweise, also glaube bis zum Ortseingang Zellameles oder so standen die, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das wäre da auch mit dazu gekommen. So, Exkurs vorbei. Spannend.
Ja. Ja, nee, also, aber das zeigt doch, dass sozusagen ein richtiger Gedanke, wenn er mal in der Welt ist, ja gut, er braucht seine Zeit, aber irgendwann findet er vielleicht doch nochmal seinen Eingang. Und wenn es 30 Jahre später ist, ne, ja, also
trotzdem, in größeren Zusammenhang.
Ja, klar.
Ja, aber du hast halt jetzt, du hast halt jetzt zweimal die Investition. Ja. Also du hast halt die Oberleitung schon gebaut gehabt.
Es ist auch eine extreme Rohstoffverschwendung.
Ja, als Gesellschaft ist es natürlich totaler Unsinn, da gebe ich vollkommen recht. Ne? Auf der anderen Seite sind wir mal froh, dass sich jemand diese Sache nochmal annimmt. Also, aber es ist trotzdem, also ja.
Also ich finde es keine schöne Geschichte. Ich finde das eher so eine Geschichte, ja toll. Also
ja,
wir hätten ja schon 30 Jahre lang innovativ sein können.
Man hätte
können
es schon.
Ist halt,
genau, man
dann
hätte
war halt die Anschubfinanzierung zu hoch. Scheiße.
Ja. Ja, also das ist. Das ist interessant, also vor allem an dieser, nochmal auf diesen Flughafen zurückzukommen, ne? Also das, ich finde ja interessant, dass man so trotzdem sagt, also wir sperren jetzt hier für uns den Flughafen zu, aber wir gehen trotzdem nicht davon aus, dass Fliegen an sich unsinnig ist, weil wenn es unsinnig wäre, nee, dann bräuchte man ja die Verbindung
nicht davon aus, dass man die,
ja,
Bürger davon überzeugen kann, nicht mehr zu fliegen.
Naja.
Also das sind,
ich war jetzt in Helsinki, war ich jetzt auch mit dem Flugzeug gezwungenermaßen. Es gibt zwar eine Bahnverbindung, aber da bist du ja 1000 Jahre unterwegs. Und ich finde es gut, also dass Thüringen mal so wieder zurückkommt zu dem, oder was es nämlich mal war, ein Eisenbahnland. Finde ich gut.
Okay, sind wir damit mit der Umwelt durch oder kommt noch was?
Naja, du wirst gemerkt haben, Auto haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, das.
Und das ist auch richtig so, weil es halt gesagt, also wird halt auch so gesagt, muss mit weniger Autos funktionieren und mit weniger Individualmobilität, finde ich gut. Und zum Beispiel 10% so der Straßenbaufinanzierung soll halt in Radinfrastruktur gehen, dass du halt da eine ordentliche Alternative hast. Und eben für Elektroautos soll eine Ladeinfrastruktur gebaut werden. Und dann bin ich, glaube ich, durch. Machen wir weiter mit Demokratie. Das kann ich nämlich ganz kurz abfackeln.
Ich will bloß noch mal kurz festhalten, eine Stunde Umwelt und Natur. Die Grünen sind echt ambitioniert. Okay.
Naja, aber das ist ja das, was man auch erwarten würde, oder? Also
ja, ich sage ja nichts.
Der Rest ist dafür kürzer.
Sehr gut.
Also, oder Demokratie. Nicht? Dann Wahlrecht für EUler auf Landesebene hat man schon durchgesprochen. Sie sind für den Schuldenabbau und wollen den wahrscheinlich auch in der, wollen den auch verankert lassen in der Verfassung. Finde ich blöd. Vor allem als Grüne, wenn man halt weiß, dass so die Kosten, also das, was man halt heute in Umweltschutz steckt, die gleichen Maßnahmen in 5 Jahren schon das Doppelte kosten können, weil eben das Problem sich verschlimmert hat deutlich.
Ja, da stehen Grüne sich immer ein bisschen auf den Füßen. Auf der einen Seite ambitionierte Sachen fordern, auf der anderen Seite sagen, aber wir wollen die schwarze Null einhalten oder grüne Null in dem Fall, und das finde ich so dumm.
Tja.
Das ist wirklich schlecht durchdacht.
Dann wollen sie dieses Verbot von Volksbegehren zum Landeshaushalt abschaffen. Auch das hat man schon, dass eben diese Finanzklausel oder wie das hieß, das Finanztabu war es, glaube ich, dass das abgeschafft wird. Und der letzte Punkt und der Punkt, der sich irgendwie so ein bisschen wie eine Mic Drop angehört hat, Wahlrecht abfetzen. Sowohl kommunal als auch auf Landesebene.
Ja, kann man versuchen.
Ja, also die Grünen wissen halt, dass sie jetzt als am ehesten davon profitieren, weil man weiß ja, junge Wähler, die Hälfte geht zum Grünen, die andere Hälfte zur AfD. Und das ist, ob das jetzt so klug ist, den AfD, der AfD dadurch einen Zuwachs zu verschaffen, weiß ich nicht, aber sie selbst versprechen sich halt auch Gewinne dadurch.
Ich finde 14.
Habt ihr noch was dazu?
Weißt du, 16 ist ja in Ordnung, aber 14 finde ich einfach zu jung.
Weiß ich nicht.
Ich finde, also, 14-jährige Kinder haben noch nicht wirklich, und du bist noch ein Kind mit 14, ein differenziertes Weltbild. Jetzt kann ich auch sagen, bei Älteren ist es nicht viel besser, das stimmt. Aber ich finde 14 wirklich extrem jung.
Naja,
ja,
du sprichst ihnen ja schon ein differenziertes Weltbild zu, weil Religionsfreiheit ist halt ab 14. Das heißt, wenn du weißt, also wenn du den Kindern zusprichst, dass
ja, du, sag mal, als 14-Jähriger in einem orthodoxen Haushalt, ob, also nicht orthodox jüdisch, sondern so generell.
Darum geht es doch jetzt gar nicht.
Aber ja, aber natürlich geht es da.
Du sprichst den Kindern zu, dass sie das selbst entscheiden dürfen und sich eben nicht. Also es geht nicht darum, dass es Leute gibt, die sich eben nicht vom Elternhaus emanzipieren können, sondern es geht darum, dass du den Leuten ab 14 eben zusprichst, dass sie das eben in bestimmten Fällen können. Und dann können sie sich meiner Meinung nach, wenn sie jetzt so ein religiöses Weltbild bis dahin ausgebildet haben können, können sie sich auch ein politisches Weltbild bis dahin ausbilden.
Ja, und das andere ist, ich sag mal so, klar, wenn man jetzt die Forderung aufmacht, also du musst jetzt hier und so weiter, dann müsste das ja genauso für die Erwachsenen auch gelten. Und ich sag mal so,
ich habe so generell ein Problem damit, dass du wählen darfst, aber nicht wählbar bist. Und das ist das Problem mit Wahlalter 14 und 16. Du darfst zwar wählen, du bist aber nicht selbst wählbar. Und um ehrlich zu sein, ich sehe da ist ein extremstes Problem, weil du nicht die Verantwortung für das übernehmen musst, was du wählst. Jetzt kannst du natürlich wieder jemand sagen, ja, das machen über 18-Jährige auch nicht. Aber wenn du dich als wählbar hinstellst, übernimmst du eine ganz andere Verantwortung zu dem ganzen Thema, als wenn du nur eine Stimme abgibst, weil gerade wieder ein 16-jähriges Mädchen zum Beispiel was gesagt hat in einem Video, was du cool findest. Ja?
Ja.
Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ich finde auch, dass es Klientelpolitik ist, weil vor allem die Grünen dadurch Wechsel zu erwarten haben. Wollen wir weitermachen oder?
Was wollte Frank noch sagen, bevor wir...
Nee, ich hätte jetzt, also wie gesagt, also ja, also das wäre genau mein Argument gewesen, also wenn du sozusagen also Kompetenz verlangst, dann musst du den Kompetenztest einführen und den wird es definitiv nicht geben. Ja, und das ist wieder so ein kontroverses Thema, wo man klar, ich meine, die Grünen schlagen das nicht ohne, sag ich mal, ohne Neben- und ergänzende Überlegungen vor. Deswegen, ja, also, mir persönlich ist es tatsächlich egal. Also.
Ja, du wohnst auch nicht in Thüringen. Ich werde das eh nicht
betreffen. Ja, selbst
und du bist auch nicht mehr nah an den 14 Jahren.
Aber ich hab nah an den
Kinder.
Ich habe Kinder. Na gut, mein Sohn ist jetzt, der Älteste ist jetzt 15, der wird 16. Aber wie gesagt, also.
Und ihr wollt nach Thüringen ziehen, oder was?
Nein, wir wollen nicht hin, aber selbst wenn das hier in Sachsen wäre, wäre es mir egal. Also, dann ist es eben so, ne? Und dann wird man auch damit umgehen müssen, ne? Und dann wird man halt
eine extreme Forderung, aber wenn sie sich dann zumindest in der Mitte bei 16 Jahren Landtagswahl treffen, finde ich das in Ordnung. Mach mal weiter mit Bildung. Ja.
Gut. Das war ja kurze Demokratie.
Naja.
Ja, war halt nicht viel. Also, was ich gefunden habe, oder hattet ihr noch was?
Nee.
Nein, Bildung.
Bildung. Die 14-Jährigen brauchen ja dann auch politische Bildung, um Entscheidungen zu treffen.
Ja, jetzt lass den Philipp jetzt die Bildung machen.
Fangen wir bei der Kita an, wenn wir schon bei 14-Jährigen sind. Nee. Sie haben einen konkreten Betreuungsschlüssel geschrieben. Und zwar alle unter 3 Jahren sollen im Betreuungsschlüssel 1:4 betreut werden und über 3 Jahre 1:10. Das ist im Vergleich zur SPD leider etwas unambitioniert. Von 1:3 für alle unter 3 Jahren oder bis zum 3. Lebensjahr und ab dem 4. Lebensjahr dann von 1:7,5. Und dieser Betreuungsschlüssel, da haben sie aber was Konkretes gemacht, der soll bis 2025 durchgesetzt sein. Okay. Also von den Zahlen leider nicht so ambitioniert, aber zumindest mit einem zeitlichen Limit.
Aber genau. Sie schreiben Vorfahrt für Qualität. Also Sie sagen, mein Gott, ist halt der Schlüssel etwas schlechter, ne? Oder dann soll wenigstens die Qualität sozusagen hoch sein. Ne? Also wie das dann im Einzelfall zusammengehen soll, ist mir irgendwie so ein bisschen ein Rätsel, weil ein Teil der Qualität ist ja eben auch der Betreuungsschlüssel, aber gut.
Ich glaube, dass du halt lieber einen gut ausgebildeten Erzieher einstellst oder eine Erzieherin statt zwei, die das halt können. Also in dem Fall, ich glaube, dass halt vor allem das darüber geht, dass halt das Geld für wirklich gut ausgebildete Pädagogen ausgegeben werden soll. Und wenn dann halt der Betreuungsschlüssel noch darunter leidet, weil du eben nicht genügend hast oder die nicht schnell genug einstellen kannst und nicht refinanzieren kannst, dann ist das halt ein temporäres Problem. So habe ich das gelesen.
Naja, irgendwie so. Ja, was mir
halt noch was... Was ich sehr schön als Grundsatz fand, den sie da gebracht haben, Bildung soll grundsätzlich beitragsfrei sein. Also das gilt dann halt sowohl für Kitas, wo jetzt nicht nur das letzte und vorletzte Jahr beitragsfrei werden soll, sondern komplett, als auch für Berufsschulen, wo eben kein Schulgeld gezahlt werden soll und so weiter. Hat man aber auch schon besprochen. Hattet ihr noch was zu Kitas gefunden? Weil das war's
ja, was mir so aufgefallen ist, dass sie eben, also weil ich jetzt nochmal auf diesen Betreuungsschlüssel und mit dieser Qualität und so weiter, dass sie dann so sagen, na gut, also wir machen ja multiprofessionelle Teams und also sozusagen, dass da so eine Art Arbeitsteilung sich dann eben auch in diesen, wo wir immer davon ausgehen, also im Kindergarten, ne, ein Erzieher und der macht dann da alles und so weiter, dass sich da dort schon eben so sozusagen über Arbeitsteilung und ich stelle mir das irgendwie ganz komisch vor, also dass dann, was weiß ich, montags ist dann 3 Stunden ist dann derjenige in dieser einen Kindertagesstätte und zieht dann um in eine andere, also das ist dann wieder so, wo ich sage, diese Menschen, die dann sozusagen diese Kinderbetreuung machen in bestimmten Themenfeldern, dass sie dann auch wieder nur zu bestimmten Zeiten halt für die Kinder ansprechbar sind, wo dann sozusagen wird dann wieder gesagt, du Kind musst halt mit deinem Bedürfnis irgendwas Künstlerisches zu machen oder etwas Handwerkliches, musst halt warten, bis es wieder Montag um 9 ist oder so. Finde ich irgendwie, ja, ich verstehe schon, warum das so ist, ne, aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Also, ja, finde ich seltsam. Aber gut, das ist aber halt selbst so.
Wenn du einen in deiner Kindertagesstätte hättest fest, der dann auch jeden Tag da wäre, würdest du trotzdem mit den Gruppen durchrotieren. Also kann halt nicht sämtliche Gruppen mit einmal bekommen, sondern dann hat halt die eine Gruppe ihn am Montag und die andere am Dienstag. Also das ist natürlich, also wenn du nicht eine Feststelle für jede Kindergartengruppe oder Kita-Gruppe hast, wirst du immer das Problem haben, dass du da halt eine Zeit hast, in der der nicht da ist.
Naja, es wird dann halt dieser Mangel an, sag ich mal, Erzieherinnen, der wird über Arbeitsteilung dann halt und sozusagen Zeiteinschränkungen dann irgendwie geregelt. Und ja gut, das ist so die Vorstellung. Da sehen wir halt wieder dieses Problem. Ne? Ich habe wenig Menschen und die wenigen möchte ich noch gut bezahlen. Das heißt, also man ist ja doppelt eingesperrt und versucht dann irgendwie so sozusagen rauszukommen. Aber ja gut, das ist halt ihr Vorschlag. Ne? Kann man nur gut oder schlecht finden.
Ja, was halt leider nicht konkret ist, wie sie die Bezahlung machen wollen oder wie sie die Ausbildung besser gestalten wollen. Also habe ich zumindest nichts gelesen. Außer halt, dass Bildung grundsätzlich beitragsfrei ist und deswegen auch die Erzieherausbildung kein Schulgeld mehr kostet, was ja eine Punkt bei den anderen Wahlprogrammen war.
Na, an der Stelle.
Und dann würde ich schon zur Schule übergehen, oder? Ja. Hattest du noch was?
Nee, dann warte ich damit bis nachher. Dann machen wir Schule.
Nee, sag ruhig.
Nee, ich wollte bloß einhaken. Es scheint so, dass sich die Grünen halt hauptsächlich auf das Thema Umwelt, Klima und Naturschutz und Energie etc. gestürzt haben. Und dann bleibt halt irgendwas hinten liegen. Also Prioritäten, wa?
Ja, das ist halt so, würde ich jetzt vielleicht sagen, Markenbildung.
Ja, oder Markenkernbetreuung.
Naja, ich fand es jetzt nicht viel weniger als bei der CDU oder SPD, aber ich weiß nicht. Also wie gesagt, das, was wir da schon durchbesprochen haben, will ich jetzt hier nicht nochmal
machen. Ja, nee, das braucht man nicht nochmal machen.
Deswegen wird das halt automatisch kürzer, wenn das halt zum dritten Mal in irgendeinem Wahlprogramm liegst.
Weil aber
ne, nochmal hatten wir schon besprochen.
Ich glaube, dieses Thema Umwelt ist, selbst da sind sich die Parteien ja einig, aber da kann die Grünen eine Partei ja auftrumpfen. Beim Thema Bildung und Kita und etc., da wollen ja alle im Großen und Ganzen das Gleiche. Gute Betreuer und kleine Betreuungsschlüssel. Was kann man da schon noch großartig anders schreiben als andere Parteien? Ja. Gut, Schule.
Genau.
Schule.
Weiter mit Schulen. Und zwar würde ich da erstmal zwei Bildungssachen, die eben in einem anderen Punkt jeweils angesprochen worden, die eben jetzt in die Schulen gebracht werden sollen. Und zwar zum einen ist das Umweltbildung, diese sogenannte Bildung für nachhaltige Entwicklung und eine Verbraucherinnenbildung. Haben sie jetzt nicht konkret geschrieben, wie das passieren soll, aber das sind halt neue Dinge, die in den Lehrplan aufgenommen werden sollen. Außerdem sprechen sie sich sehr für den Sozialkundeunterricht aus, der wohl zu spät anfängt und dann zu früh wieder abgewählt werden kann. Oder so ähnlich habe ich das daraus gelesen. Und wieder ein Thema, was wir schon hatten, Reli-Unterricht. Und zwar wollen sie den integrativer gestalten. Das heißt, du hast die gleiche Anzahl von Gesamtstunden, aber eben Teile dieser Stunden werden konfessionsübergreifend und mit den Ethik-Schülern zusammen, ich weiß jetzt nicht, ob das noch unter konfessionsübergreifend zählt, soll eben ein gemeinsamer Unterricht Philosophie und Religion passieren. Aber eben die Gesamtstunden sollen nicht angegriffen werden und eben außerhalb dieser gemeinsamen Stunden soll eben weiter ein Religionsunterricht angeboten werden. Und die schreiben, dass es irgendwie mit einem im Grundgesetz Artikel 7 Absatz 3 garantierten bekenntnisgebundenen Unterricht wohl so geschaffen werden muss. Weiß ich jetzt nicht. Aber hat man auch schon ausführlich besprochen. Mhm. Weiter, was ich sehr spannend fand, eine Schulpflicht bis 16 oder bis Abschluss. Also du darfst halt nicht ohne Abschluss von der Schule gehen, wenn du nicht wenigstens bis 18 oder bis Abschluss. Also du darfst nicht vor der Volljährigkeit von der Schule gehen, wenn du nicht einen Abschluss geschafft hast.
Ja, finde ich grundsätzlich auch gut. Also so als Ziel, da muss man sich nochmal drüber unterhalten, wie macht man das? Ja. Und weil wir vor uns so irgendwie so hatten, Jenny, sie schreiben hier tatsächlich, politische Bildung ist sogar grün, also fettgrün hervorgehoben. Das wollen sie eben auch verbessern. Ne? Also insbesondere
das durch ist dieser Sozialkundeunterricht, oder?
Genau, also das ist mir nur, weil wir vor uns drüber, also das finde ich auch grundsätzlich gut, dass man nicht nur sozusagen rechnen, lesen, schreiben, sondern eben tatsächlich sich auch über seine Mitmenschen da nochmal, sag ich mal, ausgebildet wird. Finde ich gut, also dass sie dass sie das, wie soll ich sagen, also da nochmal explizit nochmal hinschreiben.
Ja, finde ich auch gut. Ich bin ja leider beim Thema politische Bildung etwas gebranntes Kind, sagen wir es mal so. Ich hatte eine Politiklehrerin, die hat mit uns Yoga gemacht.
Echt? Das ist unglaublich.
Ja, aber leider, was heißt leider? Aber zum Glück war das nur die Vertretung und unsere vernünftige Politiklehrerin, die nur einen Kurs hatte, die Yoga-Tante hatte drei, kam dann zurück und ich hatte dann wieder vernünftigen Politikunterricht. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen sarkastisch bei dem Thema. Es kommt halt immer auf den Lehrer an, wa?
Ja, ähnliches Problem hatte ich beim Ethikunterricht. Also die Lehrerin, die wir da hatten, die war mit Abstand die inkompetenteste, die ich jemals erlebt hatte. Von daher, ja, egal. Ja, es ist halt so eine persönliche Prägung immer dabei. Yep. Dann wollen sie das Sitzenbleiben abschaffen, weil das eben als pädagogische Maßnahme wohl erwiesenermaßen nichts bringt.
Sehr gut. Heißt,
du kannst nur freiwillig nochmal eine Klasse wiederholen, aber darfst nicht mehr dazu gezwungen werden, so wie ich das gelesen habe. Und das, da finde ich halt dieses mit, du hast Schulpflicht bis 18 Jahre oder bis du einen Abschluss hast und du darfst nicht sitzen bleiben, heißt aber auch, du hast halt Leute, die keinen Hauptschulabschluss geschafft haben, die du dann durchschleifst bis zur 12. Klasse und da weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen konkurrierende Ziele sind.
Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich, wo es vielleicht besser wäre, wenn sie den Stoff nochmal wiederholen.
Also wie gesagt, freiwillig
genau, kannst
du
es
auch machen, aber du darfst nicht mehr dazu gezwungen werden.
Ja, aber...
Aber das sind doch genau die Fragen, die dann gestellt werden, dass man dann sagt, ja Moment, aber ich habe jetzt hier irgendwie ein Problem, dass ich jetzt Schüler habe, die es irgendwie tatsächlich nicht begreifen und da muss man sich halt dann Gedanken machen, wie kann ich die dann im Rahmen der dann neuen Bedingungen trotzdem dazu bringen. Und das finde ich grundsätzlich gut, dass man dann nämlich drüber nachdenkt, so nach dem Motto, wie muss ich die vielleicht nochmal speziell nochmal auf die eingehen oder so, und das finde ich gut. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass man, dass wenn so ein, ich meine, das ist halt immer so blöd, wenn ein Kind, sag ich mal, die Klasse verlässt, weil dann, also kommt er zu dem, sag ich mal, du hast jetzt hier sozusagen schulisch versagt, kommt dann auch nochmal so ein zwangsläufig, und das ist nun mal in dem Alter so.
Eine soziale Ausgrenzung.
Genau, also bist du dann vollkommen, du kommst dann in ein schon vorgefertigtes Konstrukt, wo es ganz schwer dann nochmal ist, reinzukrätschen und Freunde zu finden und so weiter. Und deswegen finde ich das gut. Und aus eigener Beobachtung, ich war, also bis zur 5. Klasse war, glaube ich, DDR, 5. oder 6. Klasse. Und da hatten wir auch einige, die, wo du wusstest, also die sind, wie soll ich sagen, in ihrer Leistungsfähigkeit jetzt nicht ganz so vorne dran. Und es hat sich dann aber im Laufe der Zeit hat sich das dann irgendwie gegeben, dass die dann trotzdem sozusagen dieses Mitschleifen, das war dann am Ende gar nicht so schlimm, weil irgendwann ist es dann schon noch, also klar, das sind jetzt keine Raketeningenieure geworden, aber trotzdem, sie sind, also es hat ihnen mindestens nicht geschadet, den Rest hat es auch nicht geschadet. Und wenn man dann nochmal in so eine Richtung kommt und sagt, naja, Moment, also es gibt halt, wie gesagt, ich bin jetzt als Schule, als sozusagen auch nochmal, ich darf sie nicht zurücklassen, dann muss man sich ja halt darüber Gedanken machen, wie kann es funktionieren. Und das finde ich gut. Also, weil es dann eben die Bedingungen zwangsläufig auch für alle anderen verbessert. Also deswegen kann man da gar nichts dagegen sagen, also zumindest aus meiner Sicht.
Ja. Ja, dann haben sie halt nach diesen inhaltlichen Punkten einiges an Personalpolitik noch mitgeschrieben. Zum Beispiel diese 110% Personalausstattung, die wir schon bei den Linken hatten, dass du Ausfälle direkt kompensieren kannst. Dann das Einstiegsgehalt A13, was eben bis 2025 durchgesetzt werden soll. Diese schulstufenbezogene Ausbildung statt der schulartenbezogenen Ausbildung und damit einhergehend dann auch eine inklusive Schule, eine Gemeinschaftsschule, eine Ganztagsschule, Arbeit gegen Diskriminierung, Sozialarbeiter, die in den Schulen sind, besonders das Problem von, also diese inklusive Schule und diese Antidiskriminierung eben nicht nur aufgrund der Herkunft, sondern auch aufgrund der sexuellen Orientierung, dass eben da besondere Kompetenzen vermittelt werden sollen und eben in den Schulen auch schon ja vorgelebt werden sollen. Und als letztes, Horterzieher sollen wenigstens auf eine 80% Stelle ja, gebracht werden. Da war bei der Linken von einer 100% Stelle die Rede, also auch da leider nicht so ambitioniert, wie wir das schon mal gelesen hatten.
Ja, ja, die Frage ist dann immer, ich sag mal so, der Hort ist ja eher in den Nachmittagsstunden und wenn 100% bedeutet 8 Stunden und sozusagen, also man hat schlicht und ergreifend irgendwie ein Zeitproblem, ne? Also kannst du jetzt nicht sagen, damit die Erzieherin einen 8-Stunden-Tag irgendwie, deswegen müsste jetzt lange bleiben. Also würde ich jetzt mal vermuten, dass es in der Konsequenz dann bedeutet, dass man irgendwie die Erzieher dann wahrscheinlich auch als eine Art, keine Ahnung, Zweitpädagogen, also vielleicht sogar in die Grundschulklassen mit reinsteckt. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Leider so ohne, nicht geschrieben.
Ohne dass ich es weiß. Also, ne, also das wäre so eine Idee, ne? Also wo ich denke, wie man das Zeitproblem sozusagen in den Griff bekommen könnte. Aber finde ich gut, dass man sowas zumindest mal aufschreibt. Also das zwingt so ein bisschen zum Nachdenken, wie man es eigentlich dann macht.
Genau. Ich hätte dann auch nichts mehr zu den Schulen, oder ist euch noch was aufgefallen?
Nee, hast du alles für mich zumindest gut erwischt.
Okay, innere
dann weiter
Sicherheit.
Zu den Hochschulen.
Achso, nee, ach scheiße. Ich bin immer so schnell. Ja, Hochschulen gibt es ja auch noch.
Hochschulen gibt es auch noch, Jenny.
Jetzt vergesse ich immer.
Hier jetzt auch nur die konkreten Maßnahmen. Also natürlich wollen sie auch die Finanzierung verstabilisieren, aber ich gehe jetzt mal auf die konkreten Maßnahmen ein. Ein veganes Angebot in Mensen zum Mittag jeden Tag. Bisher gibt es vegetarische Angebote jeden Tag, eins in den Mensen des Studierendenwerkes. Da jetzt noch ein veganes Angebot ist, eben ein Schritt weiter. Außerdem ein besserer Umgang mit Hiwis, insofern, dass sie ordentlich bezahlt werden, ordentliche Arbeitsstunden, also Arbeitszeit ordentlich festgelegt wird, tarifliche Bindung, hatten wir aber auch schon bei der Linken alles mit besprochen. Dann haben sie sich sehr dem Problem der Drittmittelakquise verschrieben, dass es eben erstens nicht bedeuten darf, dass wenn Drittmittel angeworben werden von den Hochschulen, dass sich dann das Land zurückziehen darf, sondern es hat halt dann immer noch die gleiche Verantwortung und muss auch noch die gleiche Finanzierung leisten. Außerdem, dass halt dieser Aufwand, dieser Zeitaufwand eben nicht bei der Forschung beschneidend wirken darf und dass er halt nicht die Lehre drunter leiden darf. Insgesamt eben, dass diese Drittmittelakquise nicht so Zwang ist für jede Professur und dass da zu viel Zeit drauf verwendet werden soll, sondern dass man das eben als Land finanzieren muss, hauptsächlich. Und dann wollen sie dafür auch noch eine gewisse Transparenz, eben wofür diese Drittmittel angeworben wurden und wofür sie eingesetzt wurden, dass man ja da eben eine gewisse Kontrolle drüber hat. Einhergehend damit die Zivilklausel, die wir schon bei der CDU besprochen haben, für die sprechen sie sich aus, dass eben nicht militärisch geforscht werden darf und dass, wo das ein Grenzbereich ist, also auch eine militärische Anwendung ist, dass man eben solche Bereiche eben nur Forschung unterstützt, wenn dann auch wirklich eine Zivilklausel unterschrieben da liegt. Also du kannst halt bei vielen Dingen nicht kannst ja nicht komplett verhindern, dass das jemals dafür eingesetzt wird, aber du kannst zumindest verhindern, dass die Forschung schon in die Richtung geht. Genau, und dann war es das eigentlich auch schon. Oder hattet ihr noch was?
Nee.
Nö.
Dann sind wir heute ganz schön schnell. Zumindest mit allem außer Umweltpolitik.
Na, nach einer Weile, wenn das Gleiche schon in den anderen steht, braucht man ja nicht mehr großartig.
Ja. So, Sicherheit.
Sicher. Alles sicher in Thüringen.
Ja. Also, wir hatten es ja im Thüringen-Monitor besprochen, wieso das Sicherheitsgefühl ist. Scheint es ja kein so großes Problem zu geben.
Aber die Grünen wollen da bestimmt auch was machen.
Ja, sie wollen dieses Polizeiaufgabengesetz, was es wohl anscheinend schon gibt, überarbeiten. Und zwar nicht in Richtung mehr Befugnisse für die Polizei ist, sondern eben, dass das liberaler gestaltet wird. Da haben sie auch ein paar Punkte angebracht, so Dinge wie Vermummung soll nur noch zur Ordnungswidrigkeit abgestuft werden oder dass so eine friedliche Blockaden irgendwie gesetzlich auch geregelt sind und da nicht irgendwie freie Hand herrscht oder das halt unbegrenzte Möglichkeiten. Nee, wie sagt man? Dass halt das Gesetz, dass halt einen gesetzlichen Rahmen dafür gibt, genau. Dann, dass die Nutzung von Reizstoffen eingeschränkt wurde, auch darüber hat man eine lange Diskussion. Dann eine Kennzeichnungspflicht ist schon durchgesetzt in Thüringen. Da ist jetzt natürlich das Problem, dass diese Kennzeichnungspflicht eben nicht auch für Beamte verbindlich ist, die von außerhalb von Thüringen eingesetzt werden. Das ist ein Problem, was sie ansprechen. Was mir leider fehlt, ist so eine konkrete, wir wollen 300 Polizeianwärter pro Jahr einstellen. Das gibt es leider nicht. Es wird zwar gesagt, man will diesen Rückgang verhindern und wieder aufbauen, aber da fehlen mir so die konkreten Zahlen. Und das Einzige, wo man konkrete Zahlen hat, das ist dann der Justizzug, wo bis zu 30 Plätze pro Jahr geschaffen werden sollen. Allerdings ist da auch diese Formulierung bis zu ein bisschen zu schwammig für
manche. Ja, das ist irgendwie so wahrscheinlich Finanzierung.
Gucken mal, wie wir es hinkriegen.
Naja, irgendwie so. Naja, es ist, na gut. Auf der anderen Seite, ich sag mal so, ne, es ist halt nicht so großartig überraschend, dass sie da so ein bisschen wolkig sind, weil sie sagen, ja gut, wir sagen zwar was dazu, aber so richtig unser Thema ist es nicht.
Sollte es aber sein, wenn du in der Landesregierung bist. Ich meine, sie stellen den Justizminister. Da solltest du schon Interesse daran haben, dass das alles mit den Richtern und so gut läuft und dass du genug Personal hast. Und dann solltest du dazu auch was im Wahlprogramm haben.
Ja, grundsätzlich schon, ne? Aber mit dem Polizeiaufgaben.
Nein, das ist also kein so akutes Problem wie dargestellt.
Aber das mit der Kennzeichnungspflicht für die Beamten, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das da tatsächlich geregelt ist, also dass das so ist. Gut. Gut finde ich das. Hätte ich gerne auch hier in Sachsen. Alleine schon aus dem Grund, weil es dann ein bisschen diszipliniert. Jenny, du wolltest noch was sagen, glaube ich, oder?
Nö. Oder doch, warte mal. Hatte ich das richtig verstanden, dass die Thüringer Polizei außerhalb von Thüringen die Kennzeichnung nicht tragen muss?
Nee. Nee, umgekehrt.
Genau, Polizisten von außerhalb müssen hier in Thüringen keine Kennzeichnung tragen.
Ah, okay.
Und da gibt es eben,
das hat mich jetzt verwirrt.
Ja.
Und wie, das wollen sie klären, indem sie das ins Gesetz schreiben?
Weiß ich nicht. Steht halt, dass sie sich da auf Bundesebene wohl für was einsetzen wollen, aber das ist halt keine konkrete Politik, die man auf Landesebene umsetzen kann. Leider. Deswegen hatte ich es auch nur so überflogen.
Aber Moment, warte mal.
Im Bereich noch was?
Jetzt musst du so einen halben Satz nochmal drüber nachdenken, aber Polizei ist doch Landesaufgabe.
Ja, sie können ja die Bundespolizei, darüber hatten wir ja geredet, nicht zwingend Kennzeichnungen zu tragen in Thüringen.
Die Bundespolizei, aber es geht ja um diese, also du hast jetzt ein größeres Ereignis und forderst jetzt aus den Landespolizeien von Sachsen-Anhalt, Brandenburg, forderst jetzt Kräfte an und sagst hier im Übrigen und jetzt kann man doch, also wie ist denn das bei dieser Entsendung oder wie auch immer man das nennt, der unterliegt doch der Polizist trotzdem noch der Landesgesetzgebung seines sozusagen Ursprungslandes, oder?
Na, das ist meine Idee auch, deswegen, ich weiß es nicht. Wir hatten uns ja darüber gestritten und ich glaube nicht, dass es so einfach ist, ins Thüringer Gesetz zu schreiben und dann andere landesfremde Beamte vorzuschreiben, dass sie Kennzeichnung tragen müssen oder nicht.
Ja, also wir hatten uns aber über was anderes gestritten. Also
ja, aber im Prinzip
bei der linken Politik ging es, bei der linken Politik ging es ja um spezifische Einsätze und zwar Demonstrationen. Und dann ging es um die Ausrüstung.
Es ging aber im Prinzip um den Einsatz auch von fremder Polizei.
Es gibt einen Unterschied zwischen Ausrüstung und Kennzeichnung.
Du kannst jetzt nicht, es gehört zur Ausrüstung. Einen Kamm scheren.
Du kannst bestimmen, ob jemand aus einem anderen Bundesland eine Kennzeichnung hat, weil wenn der in seinem eigenen Bundesland keine hat, dann kannst du halt dem nicht einfach eine Zahl zuordnen. geht halt einfach nicht.
Du kannst bei der
Ausrüstung
halt,
ist es halt was anderes.
Nein, das ist, gehört zur Ausrüstung. Und im Prinzip geht es doch um die Frage, kann das Land Thüringen, kann das Land Thüringen andere Polizeibeamte,
was nicht.
Nein, es geht im Prinzip darum, kann das Land Thüringen anderen Polizeibeamten irgendwas vorschreiben? Und das können sie halt nicht, weil die Polizeibeamten dem eigenen also den eigenen Landespolizeigesetzen unterliegen im Großen und Ganzen. Du kannst aber natürlich sagen, während des Einsatzes, darauf einigen wir uns jetzt, weil ist ja unter Aufsicht dann in der Regel wahrscheinlich des Landes Thüringen. Also ich glaube, du könntest theoretisch sagen, wir machen hier Kennzeichnungen, aber das ist keine Kennzeichnungspflicht, aber eine Identifikation des jeweiligen Polizeibeamten ist gegeben. Aber das ist das dann andere, jeweils einsatzabhängig.
Das andere, was ich mich so wundere, dass sie da irgendwie, also das ist so eine bundesweite, also sie wollen eine bundesweite Kennzeichnungspflicht und das soll über eine Bundesratsinitiative, also scheint es irgendwie schon so eine Art also eine Rahmengesetzgebung mindestens zu geben für diese Polizei und dann sozusagen, wahrscheinlich steht da irgendwo drin, Näheres regeln die Ländergesetze oder irgendwie sowas.
Das ist möglich.
Ist komisch, also dass das so geht, weil andersrum, also wenn man jetzt denken würde, ja gut, also ich als Land sage jetzt, also bei uns hier, sobald du sozusagen unter Aufsicht, Hoheit, wie auch immer, der Landespolizei Thüringen, dann hast du gefälligst eine Nummer zu tragen. Wenn das gehen würde, dann müsste man ja nicht diese bundesweite Kennzeichnungspflicht über den Bundesrat machen lassen. Also, ne, also deswegen finde ich das an der Stelle so ein bisschen, also erzeugt so ein bisschen Fragen, Unklarheiten, die wir jetzt aber dummerweise auch nicht klären können. Und es steht ja auch dort irgendwie, also der Satz lautet richtig, also wir wollen die Erfahrung auswerten, also geht es um diese Kenntnisse, und werden diese Erkenntnisse in eine Bundesratsinitiative für eine bundesweite Kennzeichnungspflicht einfließen lassen. Denn wenn Polizisten aus anderen Bundesländern in Thüringen eingesetzt werden, tragen sie aufgrund der dortigen Regelung oft keine Kennzeichnung. Also scheint es doch so zu sein, dass sozusagen das Recht des Quellbundeslands, sozusagen, wo die mal hergekommen sind, irgendwie gilt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es nicht, ich finde es bloß irgendwie merkwürdig und dass da der Weg so rumgegangen werden muss.
Naja, das Ding ist ja, du würdest ja dann eine Kennzeichnung von Thüringen bekommen für einen Beamten, der nicht in Thüringen angestellt ist. Also die haben halt keine Kennzeichnung bisher. Das heißt, du müsstest als Bundesland eine Kennzeichnung für einen bundeslandfremden Beamten vergeben. Und das kannst du halt nicht machen. Also es ist halt was anderes, ein Kennzeichen jemanden zu geben, als ihm ein bestimmtes Mittel zu untersagen. Finde ich.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Komisch finde ich es auf jeden Fall. Ja, irgendwie.
Ist halt ein schwieriges Thema.
War jetzt bloß so beim Nachdenken sozusagen, wo wir schon fast am Thema vorbei waren, ist mir das nochmal so aufgefallen, dass das irgendwie seltsam ist. Was gibt's noch zu sagen?
Bist du zufrieden mit dem grünen Wahlprogramm im Vergleich zu den Linken, oder?
Ach, naja.
Ich meinte Philipp.
Ach so.
Du bist doch kein Thüringer.
Nicht.
Ja, deswegen kann er trotzdem eine Meinung haben.
Es geht ja jetzt hauptsächlich.
Ich muss doch das Recht haben. Los, komm, Philipp. Haus raus.
Danach kann Frank natürlich so viel sagen, wie er will.
Ich finde, das ergänze ich mit dem linken Wahlprogramm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, dass er halt ihre Kernkompetenzen bei der Umweltpolitik haben, die ich bei den Linken viel zu wenig beleuchtet fand. Da war aber zum Beispiel in Bildungspolitik viel mehr und weil sie den Ministerpräsidenten stellen, auch bei Sicherheitspolitik viel mehr Inhalt. Und der fehlt mir halt hier bei den Grünen. Also alleinstehen finde ich es halt irgendwie zu schwach. Aber wenn man sagt, man geht eher mit dem Ziel Koalition mit den Linken in die Landtagswahl, was ich jetzt so konkret nicht gehört habe, aber was ich mir vorstellen könnte, dann würde sich das gut ergänzen. Und dann fände ich es auch nicht schlecht, wenn man nicht so viele Ziele hat, die sich entgegenstehen.
Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also ich sag mal so, Das ist so ein bisschen es ist halt ein typisches Grünwahlprogramm. Es geht von der Natur aus und sozusagen bohrt sich so, also das ist sozusagen der Kern des Ganzen, auf dem dann alles aufbaut. Und es ist halt tatsächlich ein Koalitionswahlprogramm, logischerweise, weil sie nicht, also sie werden mitregieren, aber nicht alleine regieren. Und ich glaube auch, dass sie sich so entschieden haben, doch mit den Linken das zu machen, oder zumindest spricht vieles dafür, und sozusagen in Anführungszeichen als Stimme der Vernunft mit eben dieser grünen Null und dem Umwelt, hervorgehobenen Umwelt, und bei dem anderen sagen sie, naja gut, da haben wir so ein bisschen Grundsätze, aber so im Detail haben wir da gar nicht so die große Idee oder die großen Ideen oder, ne? Also deswegen.
Das große Problem, was ich dabei halt auch sehe, wenn du sagst, wir wollen eine Koalition machen, dann musst du ja mit mehr in die Verhandlung gehen, als du am Ende bekommst, logischerweise. Also es werden ja immer Kompromisse geschlossen, das heißt, du kannst nicht alles umsetzen von dem, was im Wahlprogramm steht. Und ich finde halt auch schon bei manchen Dingen, das, was im Wahlprogramm steht, ist zu wenig. Also zum Beispiel bei erneuerbaren Energien, finde ich, für grüne Politik ist das zu wenig. Und wenn du dann bedenkst, dass er wahrscheinlich in der Koalition mit zwei anderen Koalitionspartnern landen werden. So sieht es Horse Race technisch aus. Das heißt, da müsste einiges noch an Kompromissen schließen und dann ist das ja noch weniger als das, was schon dasteht, was eigentlich schon nicht ausreichend ist und wo wir schon gesagt haben, irgendwie zwar ein schönes Ziel, aber so die Maßnahmen, die sie vorschlagen, reichen so gefühlt nicht annähernd dazu aus, das zu erreichen.
Also ich wäre ja dafür, dass in Zukunft eher so in die Richtung gegangen wird, wir machen hier Koalitionswahlprogramme. Das wäre auch viel ehrlicher. Und dann würde das auch eine ganz andere Dynamik entwickeln.
Ja, aber
wie, ja, gut, du, da würdest du ja
wieder... Mit welcher Koalition willst du nicht ja Wahlkampf machen?
Naja, es ist offensichtlich, dass es in Richtung Rot-Rot-Grün geht.
Nein. Also rein zahlentechnisch sieht es so aus, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat. Dass wenn dann Rot-Rot-Grün die FDP noch mit dazu nehmen müsste, die wahrscheinlich auch im Landtag vielleicht landet.
Ja, aber das ist offensichtlich der Wunsch auch von Grünen und Linken, weil sie sich ja auch thematisch eher so in diese Richtung entwickeln, was das Wahlprogramm andeutet.
Ja, aber du kannst ja keinen Wahlkampf mit einer Koalition machen, wo du absehbar wahrscheinlich keine Mehrheit hast. Mhm. Das ist halt so, als ob du sagen würdest, ja, wir machen mit nur Linker und Grünen eine Koalitionswahlkampf. Und dann halt dich dann plötzlich während der Wahl dann feststellst, dass es bei Weitem nicht reicht und dass halt der Koalitionswahlkampf irgendwie ein bisschen für die Katz ist, weil du es ja eh nie in Realität umsetzen kannst.
Ja, das verstehe ich schon. Ich finde nur... Dann hast du sonst am Ende jetzt sowas, wie wir immer haben. So Wahlprogramme, wo dann vielleicht eine Sache besonders hervorgehoben ist, weil die Partei meint, das ist ihr Steckenpferd. Oder du hast Wahlprogramme wie die CDU Brandenburg, wo alles mal angesprochen wird und du der Meinung bist, ihr hättet es auch lassen können. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal zu überdenken wäre. Du musst ja nicht nur dieses Koalitionswahlprogramm machen, sondern dass du eindeutiger klarer wirst, also wir wollen hier schon die Koalition durchsetzen und das würden wir dann machen. Das ist jetzt bloß so eine Idee.
Nein, ja, also ein anderes Problem, was ich noch sehe, ist, dass sie irgendwie den Lehrplan ganz schön überladen, wenn sie eben diese Umweltbildung und diese Verbraucherinnenbildung noch mit in die Schule bringen wollen, weil der Lehrplan ist halt auch so schon ziemlich straff. Wir haben hier 8 Jahre Gymnasialstufe, wenn ich das mich richtig erinnere, wenn sie nichts geändert haben, seitdem ich in der Schule war. Das heißt, man hat ja da eh schon das Problem, dass man sagt, dass es zu wenig Zeit ist, um eben bis zum Abitur den kompletten Lehrplan durchzunehmen. Und dann wollen sie halt jetzt nochmal 2 Fächer extra mit dazu nehmen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sie das schaffen wollen.
Gar nicht.
Ja, aber sie haben es ja als Ziel formuliert, also müssen sie sich ja wenigstens Gedanken drüber
machen. Ja, es gibt auch Ziele in solchen Wahlprogrammen, die dann eher über die Wupper springen in Koalitionsverhandlungen als andere.
Ja, das sind so. Aber hat die Linke nicht was von Ganztagsschule geschrieben? Möglicherweise über diesen Hebel sind dann solche. Aber das führt jetzt so ein bisschen so weg. Ja, ja.
Also, da sind wir wieder bei der Koalition.
Ja, ja. Ja, in Summe ist es...
Grüne war auch für Ganztagsschulen, also so ist es ja
nicht. Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob Ganztagsschule bedeutet, du machst dann mehr Schulstunden, weil du kannst ja nicht sämtliche Schulen von einem Tag auf den anderen auf Ganztagsschulen umstellen, aber du musst einen Lehrplan haben, der in allen Schulen gleich ist.
Naja, irgendwie. Naja, aber in Summe, ja, ich finde, wie soll ich sagen, ich find gut, dass gerade in dem Mobilitätsbereich, dass das sozusagen so zwischen Sachsen und Thüringen, dass das gar nicht so unterschiedlich ist, was sie da aufgeschrieben hat. Das spricht sehr viel dafür, dass sie dort, sage ich mal, auch so ja, eine einheitliche Meinung und so weiter haben, also dass es ein einheitliches Konzept ist. Und ansonsten ist es halt tatsächlich eigentlich so ein, ja, ich will nicht sagen erwartbares grünes Programm. Es ist schon auf Thüringen zugeschnitten, aber so in dem Sinne nichts Revolutionäres. So würde ich es mal vielleicht benennen, oder?
Naja, es ist halt so ein durchschnittliches Wahlprogramm für so eine Landtagswahl.
Ja, ich finde es
aber halt auch wollen wir wirklich Revolution? Ich finde Revolution naja, aber immer.
Wenn du halt, du musst halt mit mehr in die Verhandlungen von Koalition gehen, als du am Ende bekommst. Und wenn man sich halt jetzt mal denkt, die Hälfte davon fliegt weg, weil die Grünen haben halt nicht mal die Hälfte der Plätze in der Koalition am Ende, dann bleibt halt nicht mehr viel grüne Politik übrig, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen.
Ja.
Gut.
Und wie gesagt, man weiß halt nicht mal, ob das so mit dieser Koalition, die sie sich wünschen, überhaupt klappt. Wenn es irgendwie am Ende mit der CDU zusammengehen soll, da sind halt dann richtig viele Differenzen dabei, wo dann halt deutlich mehr als die Hälfte rausfliegt, weil es einfach wirklich der Gegensatz zu dem ist, was die CDU fordert, teilweise.
Das muss man dann sehen. Aber meistens einigen sich Koalitionen halt dann auch.
Naja.
Und das ist halt das Schicksal der Grünen, dass sie in immer meistens der Juniorpartner
sind. Ja, sie sind jetzt so groß geworden oder sozusagen oder in Anführungszeichen ja, groß oder haben so eine Bedeutung erlangt, dass sie tatsächlich sowohl dort als auch dort mitspielen, sie werden immer mehr sozusagen gefragt sein, also als Partner. Und dann muss man da, dann sind sie sozusagen.
Ja, sie sind trotzdem so eine der gewisse, kleinere Partner, Frank.
Darauf wollte ich hinaus. Und damit sind sie aber auch gezwungen, so eine gewisse Flexibilität mitzubringen. Ja? Und die drückt sich dann eben auch in Unentschlossenheit in so ein Wahlprogramm dann halt doch mal aus.
Okay.
Ja, aber gut. Spannend wird es ja, wenn die CDU mit einer Koalition bildet, weil dann werden sie auch der kleine Partner sein. Und das ist dann eine Rolle, mit der sie wahrscheinlich überhaupt, also hier in Thüringen haben sie das überhaupt noch nicht erfahren. Und bundesweit ist das ja auch eher nicht so häufig der Fall. Das fände ich dann spannender, wie sie da Kompromissbereitschaft zeigen. Weil sie sind laut Umfragen nur die drittgrößte Partei, so von den Stimmen her, die erwartet werden.
Gudi, was das? Ist dir noch was aufgefallen? Hast du noch was auf dem Herzen bezüglich des Wahlprogramms? Ich meine einfach jetzt mal euch beide.
Achso. Na, ich habe ja jetzt alles erzählt, was ich hatte. Viel mehr kann ich mir nicht rausdrücken.
Quetschen kann man immer.
Was ich gut finde, also an der Form nochmal, dass sie nochmal so eine Art Worterklärung ne, für Fachbegriffe oder nochmal hinten dran gepackt haben. Finde ich gar nicht so schlecht. Und ansonsten, ja, nee, fällt mir nichts ein. Ich bin auch leer gequatscht.
Na gut, bin so und so krank und ne.
Ja, machen wir nächste Woche dann, was ist noch übrig eigentlich?
Die AfD und die FDP.
Die Nationalsozialisten und die FDP.
Und die AfD Thüringen ist ja die AfD von Björn, Bernd oder wie auch immer er heißen mag.
Bernd heißt er.
Ah, okay.
Genau, deswegen sage ich ja Nationalsozialisten. In dem Fall kann man das tatsächlich uneingeschränkt so stehen lassen.
Gut. Dann machen wir jetzt hier mal Outro und verabschieden uns und danach verabreden wir uns.
Ja.
Dann tschüss. Danke, Philipp.
Danke, danke und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.